Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Julien.
Hallo Marcel.
Hallo Julien.
Hi Phil.
Hallo HörerInnen, wir sind wieder da, 2 Wochen sind um. Ich habe heute Vormittag ausprobiert, ob mein 2016er Model S jetzt mehr als 90 kW laden kann und ich sage euch, nein, kann es nicht. Das hat mich nicht gefreut. Auf dem Rückweg nach Hause haben wir immerhin die 100.000 Kilometer Marke geknackt. Da hatte ich wenigstens eine Kleinigkeit irgendwie zu feiern. Wobei, kann man sich fragen, ob das was zum Feiern ist, wenn das Auto immer älter wird. Aber das war so mein Highlight an diesem Tag. Und bei euch so?
Jetzt ist die Frage, was verstehst du unter älter werden? Kalendarische Alterung oder Kilometer?
Ja, ich sprach über Kilometer.
Ja, also dann ist es ja eigentlich noch nicht alt. Was sind denn 100.000 Kilometer? Das sind ja bloß 6 Stellen.
Also ich habe früher Autos gehabt, da waren die 100.000 Kilometer, da war das Auto dann kurz vorm Exitus, ganz ehrlich. So ein Ford Fiesta oder so. Oder Mazda 121, was ja auch was Ähnliches ist. Ne? Aber ja, also doof, ja, nee, das ist nix.
Ach so. Ja, aber ich bin halt einfach mal schnell mitgefahren und habe mir das angeschaut.
Ja, und wir haben gedacht, vielleicht ist irgendwie cool, war es aber nicht.
Ja, war es leider nicht. Schade. Wir haben dann noch einen anderen Charger ausprobiert, aber bei dem war es dann auch nicht, von daher.
Wir haben ja hier mehrere Supercharger-Standorte, die nur 2 Kilometer voneinander entfernt sind. Das ist ja auch witzig hier bei uns, ne?
Vor allem einer davon ist sogar ein V3, ne?
Ja. Aber selbst da, ja gut, wir hatten ja gehört, dass auch ältere S und X irgendwie ihre Ladegeschwindigkeitsbeschränkungen irgendwie abgelegt hätten. Und zum Beispiel hier vom Immobli Georg, dass X wohl was, 120, 125 oder sowas kW laden würde.
135, glaube ich.
135 sogar, guck mal. Und da habe ich gedacht, oh, das muss ich jetzt aber dann auch mal ausprobieren, weil ich das von mehreren Stellen schon gehört hatte. Mhm. Und meins, seit ich es habe, hat noch nie mehr als 1, 2, 3, 94 kW geladen. Und ich wollte auch mal eine dreistellige Zahl auf dem Display sehen, aber hat heute zumindest nicht geklappt.
Aber mal Hand aufs Herz, damit reicht's doch eigentlich trotzdem, oder?
Ja, das ist ja, was ich immer sage, aber trotzdem hätte ich es spannend gefunden, denn immerhin hat es ja ein Viertel seiner Geschwindigkeit eingebüßt.
True.
Durch reine Willkür seitens Tesla. Ne? Deswegen fand ich das dann schon interessant, ob sie das wieder zurückdrehen. Nicht, dass ich es bräuchte, das habe ich ja schon oft gesagt, gerade wenn man mit der Familie unterwegs ist und wenn ich Langstrecke fahre, bin ich eigentlich immer mit der Familie unterwegs, dann ist es halt echt egal, ob das jetzt 90 oder 120 kW sind. Macht faktisch keinen großen Unterschied. Mhm. Ja, und während Marcel vielleicht sein Videobild wieder in Gang kriegen könnte, damit ich ihn besser sehen kann, können wir noch kurz erklären, Julien, was machst du eigentlich hier? Ich sag's mal so, wir haben für die nächsten 3 Sendungen quasi eine Warteliste mit Themen für verschiedene Gäste, aber nicht alle Termine sind so gefallen, wie wir sie gerne gehabt hätten. Und da machen wir einfach, was wir gesagt haben, wenn wir irgendwie Bock und Zeit und Themen haben, dann kommt hier ein Julien oder ein Jakob oder Jalik kommt dann einfach und dann sprechen wir einfach mit euch, Dudes, und das machen wir heute einfach, ne? Herzlich willkommen zurück erstmal.
Ja, vielen Dank. Ich sag mal Bonjour in die Runde sozusagen.
Ja, so sagt man Bonjour. Sagt man das hier in München, ja.
Genau. Servus.
Servus.
Klang gut.
Ich lass mal über meine bayerische Impression, das ist nicht gut.
Ja, Servus muss ich sagen. Servus heißt es.
Ah, okay.
Ja, das wissen viele nicht. Ich kann dazu nur raten, sich das auch nicht zu merken. Es stimmt nämlich einfach nicht. Gut, aber davon abgesehen können wir noch mal gucken, worüber wir heute so reden können. Ne? Also Julien ist ja bekannt, also ebenso berühmt wie auch berüchtigt dafür, gerne Sachen mit Zahlen zu machen, so wie Marcel halt auch. Ne? Marcel macht eher so Spaltmaßels und so. Und Julien macht gerne Sachen, die kosten. Und je mehr die kosten, desto schrecklicher findet er das immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch mal ein bisschen über Sachen reden, die Geld kosten und über Dinge, die man in Verhältnis setzen kann. So ins Verhältnis setzen kann man zum Beispiel so die Anzahl von E-Autos zur Anzahl von Ladepunkten oder eben dann kann man auch gleichzeitig, wenn man schon beim Laden ist, noch drüber reden, wie viel teurer ist eigentlich dieses Laden unterwegs an DC-Schnellladern geworden. Was bedeutet das eigentlich und warum ist das so und was tun wir dagegen und so weiter und so weiter und so weiter. Und da können wir jetzt erstmal so die ersten 3 bis 12 Stunden ein bisschen drüber diskutieren. Und dann haben wir ja natürlich noch eine ganze Latte andere Sachen, die einige von euch in der Pre-Show schon angeteasert bekommen haben und die anderen nicht. Aber das macht nichts, denn die anderen gucken einfach in die Kapitelmarken und wissen es auch schon. Deswegen gibt es ab jetzt keine Geheimnisse mehr. Aber Julia, wie kamst du drauf? Wir haben ja mal über diesen Charging Radar gesprochen, schon zweimal, gab es ja zweimal, konnte man gar nicht öfter drüber sprechen. Und da gab es ein Update im Dezember oder zum Dezember, oder?
Genau, es gab nämlich, also das, was du gerade gesagt hattest, hatten wir in Folge 115, in der Folge So geht 1,5 mit dem Wuppertal-Institut, drüber gesprochen. Da war der letzte Charging Radar. Und jetzt gab es nach dem Dezember, also quasi zum Januar hin, nochmal eine Neuauflage davon. Und der Charging-Radar, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abholen, ist, da guckt man sich an, also die Leute, die das machen, gucken sich an, wie viele E-Autos gibt es, inklusive Plug-in-Hybride, wie viele Ladesäulen gibt es und was kostet der Strom so ungefähr da. Das ist so das, was der Charging-Radar ist.
Und raus kam ja im Oktober, dass derzeit etwa 10 Elektroautos oder ladbare Autos auf eine Ladesäule kommen, nur auf einen Ladepunkt kommen. Mhm. Ja, schaut jetzt ein bisschen anders aus, oder?
Ja.
Nachdem ja diese Zulassungs Orgie losging Ende des Jahres, kann man ja so sagen, oder allgemein das letzte Jahr ist ja sehr nach oben gesprungen, was Anzahl E-Autos und auch Plug-in-Hybride angeht, sodass wir da ja auf knapp 14% Zulassungsanteil gekommen sind, ne?
Im Dezember.
Also Anteil Neuzulassung, genau. Und jetzt dürfen sich 13 Autos einen Ladepunkt teilen.
Mist.
Ja, wie gut, dass ich meine hinter der Tür in der Garage habe. Ne? Also
das Blöde daran ist halt, also warum ist das blöd, dass es jetzt höher ist? Ich meine, ganz klar, ne? Je mehr man teilen muss, desto weniger Zeit hat man selber von der Säule, desto eher ist die zu. Aber diese 10 ist halt auch in dem Sinne nochmal eine ganz besondere Nummer, was das angeht, weil man, also das sagt nicht nur der Charging-Radar, sondern auch in der Politik geht man davon aus und in der Industrie, dass auf einen Ladepunkt 10 Autos, 10 E-Autos, 10 ladbare Autos kommen sollten, damit ungefähr ein Gleichgewicht zwischen Bedarf und Nachfrage und Angebot vorherrscht. Und das ist jetzt eben zu Lasten der E-Autos gekippt auf 13. Mhm. Das heißt, man ist jetzt an einem Punkt, wo man wieder mehr Ladesäulen bräuchte. Das ist natürlich blöd, wenn es jetzt zum Beispiel eine Reisezeit gäbe, in einem normalen Jahr, wo an Ostern alle wieder wegfahren, dann könnte das durchaus problematisch werden. Ja.
Oder wo sie alle auf einmal in München in die Parsing-Arkaden fahren, weil es dort jetzt die, was waren das, 8, 10 oder 12 Supercharger, 12?
12 V3 Supercharger in einem Einkaufszentrum, Parkhaus.
Krass, oder?
Völlig also, crazy eigentlich.
Finde ich ja klasse. Ne? Also man kann dann, wenn man dort zumindest in der Nähe wohnt, auch auf jeden Fall seinen Tesla vollladen. Ne? Weil bis du aus dem Parkhaus rausgefunden hast, hast du ja schon 15 Minuten verbraten. Den ganzen Weg musst du natürlich wieder zurücklaufen. Und ich denke mal, spätestens nachdem du das Treppenhaus oder den Aufzug verlassen hast, wird dir das Auto Bescheid sagen, ey, du hast 80% erreicht in 5 Minuten. Ne? Wenn du nicht kommst, dann gibt's Strafgebühren.
Zusätzlich zu deinen Parkgebühren, was ja das Bekloppte ist. Denn ansonsten gibt's, glaube ich, nirgends Supercharger, die hinter einer Bezahlschranke stehen.
Ja, stimmt.
Ja. Da kommt man auch nicht als Tesla-Fahrer mit dem Code gratis rein?
Nein.
Ach, okay. Interesting.
Genau. Ja. Oder du machst das dann, ja gut, du kannst natürlich auch die Destination Charger da vorne benutzen. Gibt es ja 4 auf dem ersten Deck sozusagen. 3 davon funktionieren eigentlich. Einer ist immer irgendwie kaputt, habe ich selber schon erlebt. Oder nicht erreichbar, weil dann so ein X5 E dasteht oder wie auch immer, der nimmt natürlich 2 Parkplätze ein, weil die sehr, sehr schmal sind. Ja, und die Supercharger hängen, glaube ich, eine Etage tiefer. Du musst also im ganzen Parkhaus erstmal eine Runde fahren, bis du dann die Etage tiefer fahren kannst. Und dann hat der Alex, ne, von Elektrisiert ja ein schönes Video gemacht. Hat sich ja wie ein kleines Kind gefreut.
Ja, der war sehr begeistert. Das hat eine Hut da. Genau. Ich glaube, das war aber auch, was den Großteil der Begeisterung ausgemacht hat. Ansonsten ist es halt, wenn man ehrlich ist, schon eher Quatsch, das in so einem Einkaufszentrum in einem Parkhaus zu platzieren, wo man eben, um da reinzukommen, Geld bezahlen muss. Für die, die da reinfahren, Tesla haben, einkaufen gehen und dann sich sagen, oh geil, Supercharger, ist natürlich super. Aber für alle, die eigentlich nur laden wollen, ist es natürlich Quatsch, sich da im Einkaufszentrum da ein Parkticket zu kaufen, damit man da laden kann. Aber gut, ich glaube, es kostet 1 Euro oder 1,50 oder so. Also ist jetzt nicht so.
Ja, ich weiß es gar nicht, ob nicht sogar die erste halbe Stunde kostenfrei ist. Also wenn du wirklich im Auto drin sitzen bleibst, um dort nur zu laden.
Ah ja.
Du brauchst ja mit dem eigentlich, glaube ich, auch nur eine halbe Stunde. 19 Minuten hast du ein Model 3 ja eigentlich zu 80% geladen.
Ja, Model 3. Es gibt auch noch andere Autos, ne?
Okay, du hast
ja, ich weiß, ich bin
ein Fahrzeug, was doch, genau, ja.
Genau, alles klar, da haben wir es verstanden, alles klar. Ich wollte eigentlich nochmal zurück, nur mal so, um eure Einschätzung dazu zu hören, zu diesem 10:1 Ding, ne, was so als das ausgewogene Ziel gilt. Ich finde ganz interessant, dass man das so empfindet, denn ich kann mir ehrlich, also ich kann mir rein mathematisch vorstellen, dass das eine Zahl ist, auf die man kommt, wenn man so ein bisschen rechnet. Ja, wie viele Autos haben wir in Deutschland? Wie viele Tankstellen haben wir? Wie viele Zapfsäulen haben die? Wie lange braucht man zum Tanken? Und dann rechnest du dir aus, wie ist das jetzt aktuell? Ist es cool? Bräuchte man mehr? Und dann machst du das, applizierst du das halt auf deine Ladeinfrastruktur, berechnest mit ein, dass du länger lädst, als du tankst und so weiter und so weiter. Und dann kommst du vielleicht auf diese 10:1. Was man dabei jetzt aber vielleicht außer Acht lässt, ist, dass ja nicht alle automatisch total zufällig super organisiert hintereinander laden, ne? Sondern ganz viele Leute wollen zur selben Zeit vielleicht laden. Und dann ist für mich dieses 10:1 ehrlich gesagt immer noch eine ziemlich hohe Zahl, also immer noch ein ziemlich verrücktes Verhältnis irgendwo. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ich das vielleicht irgendwie schräg sehe und was nicht verstanden habe oder ob das ihr auch so seht.
Also ich denke mal, du fängst eigentlich die zeitlichen Bereiche ab, wo Fahrzeuge typischerweise hingestellt werden. Also bei uns in der Nachbarschaft um meinen Arbeitsplatz herum sehe ich früh, da gibt's ja diesen die Ladesäule ist belegt, Statusabfrage und sowas kannst du da machen, sehe ich eigentlich früh relativ frei, also relativ frei heißt dann einer von vier. Wir haben da einen Bereich, da stehen 6 Ladepunkte. Einer von den 6 ist dann belegt. Die werden dann im Bereich zwischen 8 und 12 Uhr sind die teilweise voll belegt oder dann auch nur, ja, ich sag mal nur ein oder zwei frei. Zum Mittag hin bis auf den frühen Nachmittag hin sind die dann eher wieder frei. Und ab so 17, 18 Uhr werden die dann wieder ein bisschen voller. Über Nacht habe ich es jetzt nicht weiter beobachtet, weil ich wohne ja da nicht. Aber wenn man dann halt zwischendurch mal schaut, wenn ich jetzt bei uns in der Tiefgarage nicht laden könnte, dann würde ich halt die Straße weiterfahren und dort einfach mal diese 4 Stunden ENBW-Timeslot ausnutzen. Und dort einfach mal, ich sag mal, entweder bis zum Mittag oder vom Mittag bis zum Feierabend das Auto dort hinstellen, um es dann voll zu machen. Ja, und da sieht man dann schon, man kommt nicht mehr einfach so ohne weiteres an die Säulen ran. Also da sind dann schon 2 oder 3 Plätze frei, wo vorher eigentlich immer frei war. Alle frei.
Also ich sehe das genauso wie ihr und sehe gleichzeitig noch eine andere Dynamik, die jetzt in den Markt geht. Also die Preise für E-Autos gehen nach unten und wir sind mittlerweile viel mehr in einer, ich sag mal, allgemeinen Autokäuferschicht. Und es kommt auch immer häufiger jetzt dazu, aufgrund der größeren Batterien und eben der gesunkenen Preise, der erhöhten Förderung, dass Leute, die nicht daheim oder bei der Arbeit laden können, sich ein E-Auto kaufen. Und die sind natürlich überproportional viel mehr darauf angewiesen, häufiger öffentlich laden zu müssen. Mhm. Und also nicht nur werden quasi im Verhältnis mehr E-Autos zugelassen und kommen hinzu, als Ladesäulen installiert werden, sondern der Anteil derer, die nicht daheim laden können, steigt. Ist eine Vermutung, ich glaube aber, dass sie gar nicht mal so falsch sein kann, die wirklich auch nicht daheim laden können, steigt. Also quasi der Druck geht doppelt hoch. Mhm. Und ich meine, ich komme ja aus Köln und das ist ja de facto eine Stadt, wo...
Die Ladesäulen-Diaspora.
Genau, wir haben ja, also bei uns ist es ja nicht 13, sondern gefühlt 130 auf 1. An der Stelle nochmal Grüße an die Stadt Köln.
Ja, und, Elfi, Grüße.
Und also bei uns in Köln ist es wirklich ein Kampf mittlerweile. Aber es ist halt wirklich mittlerweile dadurch, dass man wirklich nicht mehr daheim laden muss mit einem E-Auto, weil die Akkus eben viel Strom halten und die Preise runter sind, dass eben viele Leute drüber nachdenken. ist das auch wirklich wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass man auch dann laden kann, wenn man möchte und muss. Und da ist natürlich gerade, wenn, ich sag mal, in dem Markt noch nicht alles perfekt ist, ja, dann ist das natürlich noch schwieriger, wenn du teils dann einfach Ladesäulen nicht findest, weil sie einfach zugeparkt sind oder eben in Benutzung. Deswegen finde ich das schon teils kritisch. Es gibt auch, das war in diesem Edison-Artikel, wo das mit dem Charging-Radar drin stand, auch in der Hinsicht, ich sag mal, eine gute Nachricht. Also die Ladepunkte werden mehr und mehr. Wir sind jetzt bei 55.000 in ganz Deutschland, davon 8.000 DC. Und es ist aber so, dass vor allem diese Hypercharger, also 300 kW oder diese High-Power-Charger-Standorte in Städten und an Autobahnen total zunehmen. Und was bei denen ja cool ist, ist klar, man kann schnell wieder voll sein, aber auch, dass du einen höheren Throughput, mehr Durchsatz an derselben Ladesäule hast. Mhm. Das heißt, das ist auch ein Weg, ich sag mal, das Balancing zwischen Ladesäule und E-Auto auszugleichen, weil eine 22 kW Säule kann ein oder zwei Autos am Tag füllen und ein 300 kW halt, ich sag mal, 50. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie die zukünftigen Ladesäulen aufgebaut werden. Ne? Ob das dann diese typischen Langsamlader sind, diese AC-3-Phasenlader, oder ob man, so wie ich jetzt hier häufiger auch von ENBW, die Triple Charger sehe oder diese Hypercharger, wo dann einfach mal einen 150 oder einen 250 oder 300 kW drum hingestellt wird. Da habe ich letztens auch bei Chris von Carmeniac gesehen, der ist hier auch in München eine Ladesäule angefahren. Die hat, wie haben die das genannt, Kiosk-Modus oder sowas, ist die noch eingerichtet, steht auch neben einer Tankstelle. Und dort kann man halt einfach mal für 150 beziehungsweise 200 Kilowatt dort laden, in der Stadt. Ne? Und da stellst du dich natürlich, ich sag mal, wie auf einer typischen Tankstelle hin, ne?
Ja, das ist das genau das Ding, wo ich auch das Gefühl habe, dass es sich jetzt gerade hin entwickelt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Denn es läuft ja offensichtlich darauf hinaus, jetzt momentan, in der Denk- und Handlungsweise derer, die dafür verantwortlich sind, dass man sich sehr darauf konzentriert, möglichst schnelle Ladesäulen irgendwo hinzustellen. Wobei man vergisst, dass an vielen Stellen die Ladesäulen schneller sind, als das Auto überhaupt brauchen kann. Ne? Und was mir so ein bisschen fehlt, ich habe immer noch diese, ja, vielleicht ein bisschen romantische Vorstellung davon, dass ich mit meinem Auto zum Einkaufen fahre und während ich einkaufe, da lade. Dass ich die Kinder zum Sport bringe und dann drehe ich eine Runde um den Block, während die beim Sport sind und währenddessen lädt mein Auto an der Sporthalle. Dass ich zur Arbeit fahre und in der Tiefgarage vom Arbeitgeber ist eine Ladesäule. Und wenn ich da überall nicht laden kann, dann lade ich mal irgendwo schnell, weil ich gerade muss oder weil ich auf Langstrecke unterwegs bin oder ich lade halt zu Hause, was für mich sowieso der hauptsächliche Use Case ist. Denn billiger und bequemer als zu Hause ist es einfach nirgendwo möglich. Aber für viele andere ist das halt nicht die Wahl, die sie treffen können unter Umständen. Ne? Und deswegen, also ich bin nach wie vor so ein Romantisierer dieser Opportunity-Ladeidee. Ne? Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass mehr Leute A verstehen und B darauf hinarbeiten, dass wir die Autos da laden können, wo wir sie hinstellen. Ich will nicht zu einer Ladesäule fahren müssen, mir dann da die Zeit vertreiben mit etwas, worauf ich vielleicht gar keinen Bock habe. Und das muss ich dann machen, weil ich muss, weil ich warten muss. Und wenn die noch so schnell ist, ja, bei meinem Auto ist es so, bei 90, 91, 92 kW hört er auf und dann muss ich warten, bis er so voll ist, wie ich ihn jetzt gerne haben möchte oder wie ich ihn jetzt gerade brauche. Ja, und dadurch werde ich gezwungen, ich werde dazu gezwungen, weil ich diese Gelegenheit bei jeder Möglichkeit, die sich irgendwie ergibt, zu laden, weil ich sowieso da stehe und was anderes mache, weil ich die nicht bekomme. Das stört mich. Also mich persönlich stört das. Da, glaube ich, wird überhaupt nicht genug Wert drauf gelegt.
Mhm. Verstehe ich dann natürlich auch, wenn es um die Auslastung der Ladesäule an sich geht. Ne? Also so ein Hypercharger, den kannst du per se besser auslasten, weil schneller geladen werden kann. Mhm. So, eine 11 kW oder 22 kW Ladesäule kannst du nicht auslasten, weil die Ladesäule wiederum zu schnell ist für die Parkdauer, die man dort eigentlich üblicherweise umsetzt. Ja, also ich sehe es jetzt auch an unseren Technikerfahrzeugen. Wir haben ja das Thema gehabt, dass die immer über Nacht an den Ladesäulen gestanden haben. Mhm. Über Nacht, die Parkplätze sind eh belegt. Also ich mache mir da keinen Kopf von wegen, der parkt jetzt eine Ladesäule zu. Ne? Also es sind immer Ladepunkte in der Nähe, die dann noch frei sind. Aber dank der Blockiergebühr ist es natürlich ein Thema, wo wir trotzdem aufpassen müssen, um nicht die Kraftstoffkosten nach oben zu treiben. Mhm. Trotzdem ist es so, dass die Fahrzeuge natürlich eher mit dem Laden fertig sind, als sie dort weggefahren werden. Und somit läuft die Säule nachher in eine Zeit, wo sie eigentlich hätte durch ein anderes Fahrzeug belegt werden können. So, und da natürlich fehlt es dort. Ich finde es wahrscheinlich, ist es auch einfach schwieriger, ich sag mal, 10 von diesen 11 oder 22 kW Ladesäulen in einen Straßenzug zu bauen, wo normalerweise, ich sag mal, die Häuser weiter weg sind, dann ein Gehweg da, vielleicht noch eine Wiese und der Straßenrand dann dort ist mit den einzelnen Parkplätzen, Parkbuchten, als jetzt, so wie jetzt hier auf dem Bild, was ich jetzt hier sehe, bei diesem Edison Laderadar, wo das Ding halt wirklich wie eine Tankstelle aufgebaut ist und man dort kurz hinfährt, Stecker rein, Kaffee trinken, weiterfährt. Ja. Da ist der Durchsatz natürlich zwangsläufig ja viel höher.
Ja, ich verstehe. Das setzt aber eben voraus, dass die Ladesäulen schnell genug sind und dass die Autos das auch nehmen können.
Ja.
Ich stimme euch voll zu, sehe aber gleichzeitig auch irgendwo beides. Ne? Also ich meine, Ladeinfrastruktur kann für uns natürlich auch nur funktionieren, also uns als E-Auto-Fahrende nur funktionieren, wenn die Ladeinfrastruktur betreiben, auch irgendwie einen Cent oder einen Euro dran mitverdienen können, weil dann kann es ein gutes User Experience für uns geben. Gleichzeitig ist einer der größten Vorteile der E-Mobilität, dass das Auto dann lädt, wenn ich schlafe, wenn ich arbeite, wenn ich, keine Ahnung, egal was mache, außer irgendwie einen Rüssel in der Hand halten, um dann einen Tank zu füllen oder so. Ja? Aber dass man jetzt in die Zeit kommt, in die technische Möglichkeit, dass man sagt, ich mache alles, wie ich es kenne vom Verbrenner und gleichzeitig habe ich immer noch die Möglichkeit, den größten Vorteil der E-Mobilität meiner Meinung nach mit zu nutzen, dass ich einfach dann lade, wenn ich es nicht mache, wie ein Handyladen, einfach über Nacht, zack, fertig. Und letzten Endes, ich weiß nicht, wird der Markt das entscheiden? Werden Infrastrukturbetreiber das entscheiden? Weil ich sehe für beides Use Cases. Also ich musste, wo du das eben gesagt hast, Marcel oder Phil, ich weiß gerade nicht mehr, an diesen Einsatz, den ihr mal gesagt habt, denken, lieber 22 mal 3 kW als 3 mal 22 kW. Ich finde, der hat auf jeden Fall eine gewisse Relevanz, aber genauso hat auch so ein High-Power-Charging-Standort in der Stadt eine Relevanz. Das sieht man auch, glaube ich, in Norwegen sehr viel mittlerweile.
Genau, also nicht missverstehen. Ne? Ich bin ja der größte Vorreiter der Bewegung, das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist ja genau mein Ding. Ja, bitte mach schnell, aber vergiss das Langsame auch nicht. Ne? Und ich habe eben das Gefühl, bei dem, was man zuletzt so sieht, dass auf dieses Gelegenheitsladen, auf dieses, ja, ich stelle mein Auto nachts dort ab, aber eigentlich ist es ja nach 4 Stunden voll und nicht nach 8, wenn ich wieder hinkomme. Das ist für mich ein Problem. Warum dann die Dinger trotzdem 11 oder 22 kW liefern statt 3 oder 7 kW, wo man doch weiß, hier stehen die Leute, die in den Häusern in der Gegend wohnen und die freuen sich, wenn das Ding morgens voll ist und nicht, wenn es nachts um 2 voll ist, weil sie danach dann ein Blockiergebührproblem haben oder weil andere sich ärgern, die gerne bis 10 noch geladen hätten und dann wieder wacken müssten oder, ja. Das ist halt, ja, bitte mach gerne schnell, mach von mir aus HPC, super, Ladestationen, Tankstellen, Dinger, ist mir alles egal, kann man alles machen, spricht auch ganz wenig dagegen, aber die andere Seite wird offensichtlich nicht so stark betrachtet und das stört mich total. Und da sind aber auch jetzt nicht nur die Ladeinfrastrukturbetreiber gefragt, sondern eben auch zum Beispiel die Supermarktketten. Ne, wenn du auf jedem Kaufland, Aldi, Lidl, Globus, sonst was, Parkplatz, 2 Dutzend Ladestationen hast, dann hast du was bewirkt. Ja, dann hast du die ganzen Leute, die eine Dreiviertelstunde beim Einkaufen sind, die können sich da alle so viel Strom holen, mindestens so viel, wie sie gebraucht haben, um da hinzufahren und wieder zurückzufahren. Und da hast du so ein Nullsummenspiel die ganze Zeit, bei jeder Gelegenheit. Und dann hast du dann den Bedarf für die HPCs und so weiter, der wird ja dadurch auch kleiner. Und dann haben wir auch nicht mehr 13:1, sondern 10:1 oder 9:1 oder 8:1 für diese Geräte, die aber dann trotzdem hoffentlich noch ganz gut ausgenutzt werden. Also ich weiß schon, dass das alles komplex ist und nicht einfach ist, aber mich stört es immer total, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht ist es ja nicht so und ich weiß es bloß nicht, dass man sich auf eine Sache konzentriert und das andere einfach komplett außer Acht lässt. Das stört mich.
Also ich nehme mal hier so eine Bemerkung aus dem Slack mit. Ne? Also danke René und David. viele Ladesäulen mit geringer Leistung, natürlich dann auf Parkplätzen, Langzeitparkplätzen in der Richtung, ne? Mittlere Leistung, da wo man sich kurz aufhält, ne? Ob das jetzt der Sportplatz ist oder ob es jetzt ein Einkaufsort ist, ne? Dass man da entsprechend auch sich länger aufhält. Da dann halt eine mittlere Leistung. Ich sag mal, heute können fast alle E-Autos 11 kW laden, ne? Die älteren von der Zoe jetzt abgesehen. Die älteren dann mit ihren Einphasen, die sind natürlich da gelackmeiert. Aber mittlerweile können ja fast alle 11 oder 22 kW laden. Mit 11 kommst du halt schon wirklich weit. So dass man damit auf jeden Fall, ich sag mal, einen Einkauf, gut, man muss sich halt nicht mehr beeilen. Ne? Vorher war es ja so, man muss sich ein bisschen beeilen, damit nach einer Stunde das Ding nicht abschaltet. Gut, im Aldi ist man sowieso nicht länger als eine Stunde drin. Wer will das auch? Aber ich
sehe jetzt mal zum Beispiel. So einen normalen Wocheneinkauf, selbst wenn du sehr ausgiebig einkaufst für eine vierköpfige Familie, dann bist du doch nach einer halben Stunde fertig.
Genau, also halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde bist du eh weg. So, und es muss ja nicht Ziel sein, in dieser dreiviertel Stunde das Auto voll zu kriegen, sondern so wie du schon sagst, Phil, den Weg dorthin, den Weg wieder zurück. Mittlerweile sind die Akkus ja auch so groß, dass man in dieser halben Stunde 30, 40 Kilowattstunden schon nachladen kann. Und das sind halt 200 Kilometer. Ja. Von daher sollte sowas eigentlich auch ausreichen. Ja. Wichtig ist natürlich, dass nachher der Preis auch passt. Ne? Also gerade wenn du, jetzt nehmen wir mal wieder Aldi oder andere Einkaufsplätze, wo du von diesen Säulen, wo du einfach dich anstecken kannst und das Zeugs mitnehmen kannst, dafür aber reingehst und meinetwegen anderen Umsatz kreierst, sind die natürlich, ich sag mal, erster Anlaufpunkt. Spätestens ab dann, wo sie zum Bezahlen, also wo zur Bezahlung aufgefordert wird, guckst du dann natürlich schon, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt derjenige, der keine Ladesäule zu Hause hat? Der nimmt dann natürlich lieber diese AC-Lader her, damit es günstig bleibt. Und die High-Power-Charger, die bei den Preisen, die heute da sind, fängt man an, die zu meiden, ne? Weil einfach der Strompreis so weit oben ist, dass man sich schon wieder überlegen muss, lohnt sich dann ein E-Auto überhaupt noch? Ja?
Julia, wo sind die Preise so im Schnitt?
Also im Charging Radar stand, dass der Marktschnitt, den sie erhoben haben, ergeben hat, dass AC die Kilowattstunde 61 Cent kostet und DC 77 Cent pro Kilowattstunde. Ich kann das mal kurz auf den Liter Sprit umrechnen mit der Volker Quaschning Formel und das ist so, man nimmt die Kilowattstunde als Preis mal 3 und dann kommt das ungefähr mit dem Verbrauch zwischen Elektronen und Diesel oder Benzin so hin, dass man dann den Liter Sprit in Euro sieht.
Also so energetisch vergleichbar sozusagen.
Genau, und bei AC ist das ein Äquivalent von ungefähr 1,83 Euro pro Liter. Und bei DC ist das 2,31 Euro pro Liter.
Das ist schon wahnsinnig
bei DC viel, ne? Muss man aber noch sagen, da ist natürlich auch HPC dabei. Ja, also das ist jetzt nicht unterschieden.
Naja, klar. Ja,
gut, also
da sehen wir ja Dinge, die mir und wahrscheinlich vielen anderen überhaupt nicht gut gefallen. Vor allem dieses 61 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt für AC, das ist schon ganz schön hoch, ehrlich gesagt. Weiß nicht genau, wie diese Zahl zustande kommt, aber das Bild, das sich zeigt, meiner Meinung nach, auch wenn man jetzt mal, was weiß ich, Nachkommastellen außer Acht lässt oder das ganze Pi mal Daumen nimmt, ist halt, dass ich mit dem Benzin- oder Dieselfahrzeug offensichtlich in weiten Teilen günstiger unterwegs bin, zumindest wenn ich es jetzt einfach auf den Kraftstoff, ob es jetzt der Strom oder Benzin oder Diesel ist, beziehe. Und das kann es halt eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach. 2021 sollte die Devise eigentlich sein, ein Fahrzeug voll elektrisch zu bewegen, muss günstiger sein, in jeder Hinsicht, und zwar dauerhaft, als mit Benzin oder Diesel zu fahren. Ne? Für mich, ehrlich gesagt, ist die Frage gar nicht so sehr, DC-Ladung an der Autobahn bei Ionity, ist das jetzt teuer, ist es super teuer oder ist es unverschämt teuer? Das ist für mich gar nicht so die Maßgabe. Aber in dem Moment, wo wir in eine Phase kommen, wo man sagt, ja, wenn ich jetzt hier Benziner oder Diesel fahre, bin ich einfach deutlich billiger dran und fahre für die Hälfte des Geldes dreimal so weit, da ist halt einfach was grundlegend falsch. Und dann ist entweder der Strom, den ich da bekomme, zu teuer oder der Scheiß-Sprit, ist einfach viel zu billig.
Mhm. Ja, das ist schon echt übel. Also letzten Endes kann man ja froh sein, dass wir hier pauschal erstmal nicht so viel zahlen, wie der Durchschnitt dort ja angegeben ist. Also wenn ich draußen zahle, habe ich natürlich die typischen ENBW-Preise. Das sind für mich die, ist für mich quasi erste Wahl, wenn ich bezahlen muss beim Laden. Schnellladen tue ich sonst eigentlich immer nur am Supercharger, da haben wir natürlich massiv Glück. Und ansonsten lade ich zu Hause. Und bei mir ist es halt der Hausstromtarif. Und der Hausstromtarif liegt bei mir bei derzeit 25 Cent die Kilowattstunde. Dann zum Glück auch, ich sag mal, selbst gewählter Ökostromanbieter. Mittlerweile, wenn man jetzt genau schaut oder wenn man noch ein bisschen recherchiert, kann man sogar wieder Preise von 22 bis 23 Cent die Kilowattstunde erreichen. Also da geht's mitunter auch eher nach unten als nach oben. So dass ich jetzt, was mein Tesla zum Beispiel angeht, zu faul bin, meine Supercharge-Kilometer zu benutzen, weil es zu Hause einfach günstig genug ist zu laden, ne, und dann halt komfortabel. Ja, wenn man jetzt mal genau schaut, ich hab mal aufgestellt, am teuersten ist bei uns im Augenblick die Renault Zoe, die mein Sohn fährt, weil er fast ausschließlich zu Hause lädt. Und ja, der Tesla, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt 59.000 Kilometer gefahren und ich habe 830 Euro für Strom ausgegeben, ne, für diese ganze Zeit. Mhm. Ja, und das, die 830 davon sind bestimmt 600 Euro, die ich hier zu Hause Hausstrom getankt habe, und die restlichen sind dann halt ja, Bereiche, wo ich in der Firma oder auf der Straße geladen habe. Mhm. Von daher, das würde, wenn jetzt jemand draußen lädt, schon deutlich teurer werden.
Ich würde gerne nochmal den Aspekt einbringen, den ich eben schon sagte, dass mittlerweile auch andere Käuferschichten im E-Auto sitzen und diese kaufen und fahren. So wie die Preise sich momentan scheinbar entwickeln, wird es dazu führen, dass die Leute, die daheim laden können, wo man eventuell behaupten könnte, das sind Leute, die finanziell eh schon besser stehen, günstiger laden können und damit günstiger Auto fahren werden können, als die Leute, die im Überhang nicht daheim laden können und eventuell finanziell schlechter dastehen, dann teurer laden müssen. Also das ist, finde ich, aus der Hinsicht her auch, ich sag mal, ein Ticken problematisch fast schon. Gleichzeitig unterschreibe ich komplett das, was Phil sagt auch, dass wir hier auch irgendwo über etwas reden, was gesamtgesellschaftlich einfach einen Benefit hat, weil E-Autofahren, das wissen wir ja alle, ist nicht, ich fahre über die Autobahn und hinter mir wächst die grüne Wiese, weil das so umweltfreundlich ist, aber es ist halt um viel besser als Verbrenner fahren. Und dann muss das, was besser ist für die Umwelt und das Klima, auch einfach besser im Geldbeutel ankommen, als das, was schlechter ist. Ich finde, das ist einfach ganz logisch. Ja. Und das ist schon, ich finde, das ist schwierig.
Ja, also vorher war es ja so, wir haben die Fahrzeuge ja rechnen können mit, ja, du hast einen hohen Fahrzeugeinkaufspreis. Mittlerweile durch die Förderung massiv nach unten gegangen. Aber du hast ja auch gesagt, klar, Steuern bezahlst du nicht, Bremsen bezahlst du nicht in der Menge wie bei einem Verbrenner. Du hast das ganze Thema mit Abgasreinigung nicht, ne? Ölwechsel und sowas hast du alles nicht. Darüber spart man natürlich schon Geld. Anfangs war es so, über den Strom hast du halt auch Geld gespart, ne? Weil halt so ein Standardtarif, ich sag mal so zwischen 3 und 5 Euro pro 100 Kilometer gekostet hat. So, und dieser Bereich, der bricht jetzt einfach weg. Das ist einfach nicht mehr so, es sei denn, du kannst wirklich zu Hause laden.
Ja, das ist natürlich das Idealszenario, was so viele eben nicht haben, ne? Und umso wichtiger ist es, dass man, wenn man nicht zu Hause laden kann, eben Alternativen hat, die irgendwo sinnvoll sind. Im Slack kam eben noch der natürlich richtige Hinweis, dass sich das mit den Ladesäulen, so die geflossene Strommenge pro Zeiteinheit, sich irgendwie amortisieren muss. Die kann dann billiger sein, wenn man an anderer Stelle querfinanzieren kann mit hier esse ich was, da kaufe ich was. Irgendein anderer Konsum, der das querfinanziert, wie das ja bei Tankstellen in weiten Teilen auch so ist, die würden ohne ihre Shops auch andere Preise aufrufen, denke ich. Mhm. Das ist natürlich richtig, aber da muss man sich ehrlich gesagt einfach in der nötigen Tiefe auch Gedanken drüber machen. Was man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, was ich immer gerne rausrechne, ist die Zeit, die es braucht, das zu tun. Ne? Aber ich würde zumindest gerne irgendwie sehen und erkennen können, dass diese Ansätze da sind und Leute darüber nachdenken und Leute versuchen, das zu machen. Und das sehe ich gerade nicht so richtig. Das ist das, was mich dabei stört.
Das, worauf du ansprichst, ist ja letzten Endes, ich sag mal, der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Betreibbarkeit von Ladeinfrastruktur. Und das kann man, und das hat der Charging Radar auch dargestellt und ausgerechnet, zum Beispiel so ausrechnen und darstellen, dass man sagt, wie viele Ladungen gibt es im Monat, das ist vom Charging Radar auf den Monat ausgerechnet worden, pro Ladestation eigentlich, die eben in einem Monat dort stattfinden. Und da ist es so, dass diese Zahl immerhin steigt, was auch irgendwie logisch ist, weil wir mehr Autos haben, die sich eine, ja, wie gesagt, jetzt 13 Autos eine Ladestation teilen müssen und ist jetzt zufälligerweise mit 13 auch dieselbe Zahl. Also wir haben mittlerweile pro Säule einen Schnitt von 13 Ladungen pro Monat. Ich finde, das hört sich relativ wenig an, aber vielleicht ist das auch ein Weg, wo man sagt, wow, 13 Ladungen pro Monat für eine Ladesäule, das ist halt echt nicht viel. Mhm. Also wenn man jetzt mal aus der Perspektive eines Betreibers denkt, versucht da mal einen wirtschaftlichen Betrieb. Immerhin ist diese Zahl dabei zu steigen. Das heißt, das ist vielleicht ein Weg, wo wir da wieder bei den Strompreisen dann irgendwo hinkommen und sagen, gut, wir sind jetzt nicht mal bei 13, sondern weil jetzt mehr schnelle Ladungen stattfinden, bei 25 oder ich weiß nicht, wo das hingehen kann, sodass dann man dann auch irgendwann, das ist zum Beispiel auch in der Mission von Fastnet, kann man das mal nachlesen, wird dort gesagt, der Weg zu günstigen Strompreisen ergibt sich über die Auslastung der Ladungen in gewissen Zeiträumen an einer Ladestation. Mhm. Und wenn dieser Wert steigt, und das tut er, wie gesagt, dann hoffentlich können vielleicht auch die Strompreise wirtschaftlich irgendwann nachziehen. Das wäre zumindest cool.
Auf jeden Fall. Derweil könnte man das andere, was man eigentlich nicht mehr haben will, und zwar aus verschiedenen validen Gründen, einfach teurer machen.
Ja. Mhm.
Tun Sie dies. Sie haben es jetzt gehört, jetzt müssen Sie es nur noch machen. Lass mal rüber gucken in der US of A, wo jetzt gerade kürzlich die CES war. Die Consumer Electronics Show, die ja weltweit und schon immer dafür bekannt war, dass dort Autos vorgestellt wurden. So auch eigentlich nicht. Aber in den letzten Jahren doch immer wieder, weil immer mehr Hochtechnologie ja in die Autos Einzug gehalten hat. Mhm. Ne? Früher musst du irgendwie kurbeln und dann fuhr das. Und heute ist doch sehr viel Computer da drin. Und das scheint auf das CES immer Anklang zu finden. Ne? Ob das jetzt das MBUX von der Mercedes-Benz S-Klasse ist. Irgendwie das Ding, was aussieht, als wäre es einfach ein super breiter, total fancy, schmancy Superscreen. Aber eigentlich sind es nur drei kleine mit einem schwarzen Rahmen. Gut, muss man jetzt wissen, wie man das findet. Ich fand es gar nicht so toll, wie sie das selber finden. Aber da bin ich vielleicht auch pingelig. Und von Sono Motors hat man mal wieder was gehört, von denen wir tatsächlich sehr lange sehr wenig gehört haben. Obwohl wir ja eigentlich relativ nah dran sind, haben sie so vor sich hingemacht. Und das ganze Jahr von meinem Empfinden her oder für mein Gefühl gar nicht so krass viel von sich haben sehen und hören lassen. Ne? Dann haben sie beschlossen, lass mal hier auf die CES gehen. Habe ich mich natürlich gefragt, okay, warum machen die das? Und ich glaube, die Idee war vor allem, eine neue Gruppe von Menschen zu erreichen, nachdem sie hier in Deutschland und den umliegenden Ländern so ziemlich alle irgendwie schon mal angepinkt haben und viele sie gesehen haben, ist es wahrscheinlich einfach Zeit geworden für eine neue große Bühne. Womöglich hat man auch ein bisschen neidisch in die USA geguckt, wo andere aufstrebende Auto-Startups einfach milliardenweise Geld einsammeln. Jetzt Rivian zum Beispiel allen voran. Also wenn die nicht letzten Endes ein erfolgreiches Unternehmen werden, weiß ich es auch nicht. Die scheinen mir ehrlich gesagt ziemlich viel richtig zu machen. Ich bin nur echt kein Fan von diesen Pickups, aber die haben dort den Markt, die haben dort die Leute, die da Bock drauf haben. Und stehen gerade davor, über 2,5 Milliarden Dollar nochmal zusätzlich einzusammeln. Und wisst ihr noch, wie wir gekämpft haben für die 50 Millionen für Sono Motors? Schon das schien nahezu unerreichbar. Und das liegt ein bisschen auch daran, dass man hier anders Geld zur Verfügung gestellt bekommt als in den gar nicht so Vereinigten Staaten von Amerika. Aber hoffentlich bald wieder mehr Vereinigten Staaten. Und da, glaube ich, hat man sich das zum Anlass genommen oder als Ziel gesetzt, sich dort vorzustellen. Denn ich glaube, viele Leute, die das über die CES verfolgt haben, haben noch nie gehört von Sono Motors. Das ist doch sehr viel lokaler, als wir das vielleicht manchmal empfinden. Ne? Für uns ist das einerseits in Deutschland, ist das gar nicht so unbekannt. Und für uns, die wir in München quasi einen Katzenwurf entfernt sitzen, ist es schon gar nicht unbekannt. Aber ich glaube, so im großen Kontext sind die schon eine ganz, ganz, ganz kleine Nische und kein Mensch kennt die. Und sich dann auf eine Bühne bei der CES zu begeben, hat wahrscheinlich marketingtechnisch einfach voll Sinn gemacht, oder?
Marketingtechnisch schon. Natürlich haben auch viele Sono-Interessierte oder auch Investierte sich das hier angeschaut. Letzten Endes gab es da nicht so sehr viel neue Informationen. Klar, man hat jetzt ein bisschen mehr von den Prototypen gesehen. Mhm. Also, dass man halt sich auch daneben stellen kann, ohne dass es ein Rendering ist. Dass man da halt auch mal das Skelett sehen kann. Vielleicht noch ein bisschen mehr vom Dashboard mit der Multimedia-Einheit und so. Aber letzten Endes war für mich persönlich, ohne jetzt die Leute angreifen zu wollen, einfach viel zu wenig Entwicklung mit dabei. Ich sehe natürlich nicht, was im Hintergrund läuft. Ich sehe nicht, inwieweit jetzt das Einbinden der Solarpaneele besser stattfindet oder das können wir ja gar nicht wissen. Ne? Aber letzten Endes erwartet man mit jeder Nachricht, die man von denen hört, natürlich auch immer mehr den Punkt, ja, wann kommt das Auto jetzt endlich? Wann beginnt der Produktionsstart? Wann kommen die ersten Fahrzeuge auf den Kunden zu? Ja, und halt nicht die alten Prototypen, sondern wirklich die neuen, die man dann auch mal in der Größe ja live erleben kann, auch mal fahren kann und so. Dass man dann halt auch für sein Invest, also ich persönlich habe jetzt kein großes Invest gemacht, ne? Ich habe halt so ein Holzauto dort. Das hab und ich auch. Bin mir bewusst, dass ich da wahrscheinlich auch nicht zugreifen werde bis jetzt. Aber es gibt andere, die haben halt wirklich Geld reingesteckt und die wollen irgendwann auch das Auto einfach mal sehen und haben.
Natürlich. Ja.
Aber es sind doch neue Prototypen gezeigt worden, oder nicht, Marcel?
Ja, ja. Ja, ja, eben. Also man hat dieses skelettartige Fahrzeug gesehen, ne? Also wo die Türen und sowas noch nicht mit drin sind. Aber es gibt noch nichts, was der Kunde draußen wirklich anfassen kann, ne? Was er fahren kann, wo Probefahrten und sowas kommen können. Mhm. Ich hoffe, das kommt so schnell wie möglich, dass man sich diese Kunden halt nicht vergrault. Ne? Darum ja, geht's eigentlich.
Das verstehe ich total. Also ich habe mir das auch mit sehr hoher Erwartung irgendwie reingezogen, als die Show war auf der CES. Es gab irgendwie zwei. Ich habe nur die erste gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die zweite anders war. Aber was man gesehen hat, war eben der aktuelle Prototyp mit den von der Community gewählten Scheinwerfern, mit der neuesten Version der Solarzellenintegration, die, so wie ich das verstanden habe, jetzt noch nicht final, aber weiterentwickelt ist, im Gegensatz zu dem, was wir in den alten Prototypen relativ häufig einfach selber auch live gesehen haben. Bei den ersten Probefahrten und auch bei den Veranstaltungen bei Sono Motors und so weiter haben wir das alte Teil ja häufig gesehen. Mhm. Und das haben wir auch schon oft gesagt, dass wir einfach den alten Prototypen schon viel zu lange gesehen haben. Ne? Aber ich glaube, da ist der Vorteil und da ist auch die Cleverness von diesem Schachzug irgendwie zu verorten, denn die Leute, die das jetzt gesehen haben, die kennen den ganzen Quatsch vorher gar nicht. Und die wissen nicht, wie viele Jahre man mehr oder minder das Gleiche gesehen hat. Ich sage nicht, sie haben nichts getan und so weiter und so fort. Das ist sicherlich nicht so. Die sind so stark gewachsen, haben sich so stark weiterentwickelt. Sie sind halt intransparenter geworden, als die großen Kooperationen eben eingestiegen sind oder zustande gekommen sind, weil man dann eben dieses NDA, und du darfst nicht sagen, über bis zu bla bla bla, außer wenn und so weiter. Ne? Wie das dann so ist, wo man einfach nicht mehr Sono Motors sein konnte, wie man Sono Motors kennen und lieben gelernt hatte. Darüber haben wir ja schon gesprochen, lang und breit, dass so dieses, wir machen das jetzt und wir erzählen euch alles, ist halt so ein bisschen eingekippt, als eben die hier Serienfertiger und neue Prototypenentwicklung und hier Batterietechnik und Elring Klinger hier und Saabwerk in Schweden dort und so weiter. Aber eben auch, wo dann das Unternehmen wuchs und der Vorstand sich erweiterte um irgendwie Leute, die 20 Jahre in der Autoindustrie waren und so weiter. Da ist eben auch ein anderer Wind durch die Bude geweht. Das hat man einfach krass gemerkt. In der Bude und auch draußen. Ne? Und auf der CES, glaube ich, konnten sie sich halt einfach ganz fresh darstellen, weil die Leute die ganze Vorgeschichte nicht so kannten. Zumindest nicht alle. Oder sage ich mal so, die meisten wahrscheinlich nicht. Und so gesehen, glaube ich, war das nicht dumm, das zu machen, nach dem, was man 2020 so erreichen konnte in der Pandemie und den Schwierigkeiten, die alle so hatten.
Das kommt noch dazu, ja. Mhm.
Das kommt noch hinzu. Ich meine, andere Buden haben die Tür zugesperrt und sperren die auch nicht wieder auf, ja. Also das war schon, ist dann im Nachhinein schon auch beachtlich, dass sie sich, die kämpfen sich einfach immer und immer weiter dadurch, weil sie es halt sehr wollen. Und Es ist allerdings schon so, wie Marcel schon gesagt hat, es wird Zeit, dass die Leute, die da so viel eingeworfen haben, dass sie dafür dieses Auto auch bekommen können, dieses Auto auch mal bekommen. Ne? Und nachdem jetzt die Fertigung nicht 2020 angefangen hat, wird sie auch nicht 2021 anfangen, sondern 2022. Und dann sind wir eben immer noch bei, ja, wir haben 35 Kilowattstunden Akku und wir laden mit 50 kW und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach, es war schon letztes Jahr fragwürdig teilweise, wie gut das funktionieren kann. Und nächstes Jahr kriege ich langsam echt Kopfschmerzen, wenn ich mir das angucke. Nichts für ungut. Aber naja, man weiß ja nicht, welche Möglichkeiten sich eröffnen. Ich hoffe sehr, wünsche mir von Herzen und auch Ihnen von Herzen, dass Sie einen guten Coup irgendwie landen durch diesen Auftritt, durch das Erweitern der Audience, das Sie da betrieben haben, dass nochmal frisches Geld reinkommt, dass man an vielleicht wirklich wichtigen Stellen, und da gibt es so zwei, drei, eine Schippe drauflegen kann und dann das vielleicht auch ein bisschen runder und zeitgemäßer rauskommt, als es jetzt gerade aussieht.
Also, weil du gerade die Ladeleistung angesprochen hast, also ich finde natürlich auch, oder ich hoffe natürlich auch, dass sich der Wagen an der Stelle weiterentwickelt, als jetzt zum Beispiel die Renault Zoe das gemacht hat. Natürlich hat die sich auch entwickelt, ne, große Batterie bekommen mit allem drum und dran, aber wenn man ehrlich ist, selbst die lädt trotz CCS nicht mal 50 kW. Ne? Und trotzdem ist es das meistverkaufte Auto in Deutschland 2020, und trotzdem kommt man an diesem Wagen nicht vorbei. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Also es kommen ja einige neue Fahrzeuge. Wir haben ja auch schon den Opel gefahren, den Opel Corsa E mit dem Schwestermodell Peugeot E208. Hat man natürlich dort schon die Wahl, ich sag mal, zumindest schneller laden zu können, wenn man das Fahrzeug richtig ausstattet. Ja, also 11 kW können sie ja beide. Beim Opel muss man die 11 kW, glaube ich, aufpreisig betrachten. Ansonsten ist es ein 7,4 kW Lader. Jetzt der Fiat 500e kommt als in die Nische mit rein. Gut, es ist ein Lifestyle-Auto, der wird für das, was er kann, relativ teuer sein, jetzt auch im Vergleich zur Zoe. VW hat mit dem ID.3 jetzt auch nachgelegt. Ne? Da gibt's ja jetzt auch den kleinen Akku mit 45 Kilowattstunden, 48 Kilowattstunden, weiß ich jetzt nicht genau. 45. Da geht man jetzt auch in die Richtung, ich sag mal, Massenmarkt. Ne? Die Zoe ist auch nicht jedermanns Sache. Also klar, Renault ist das eine Thema und es gibt dann vielleicht auch Leute, die fahren eher lieber ein deutsches Auto. Opel. PSA Opel. Oder wie heißen die jetzt?
Stellantis?
Stellantis, ne? Ja. Stellantis Corsa E. Klasse. Ja. Die Frage.
Das klingt einfach so 70er. Das ist mein neuer, ja. Stellantis. Schau.
Ja, also ich hoffe, dass natürlich Sono Motors da an der Stelle auch weitergeht oder vielleicht ein Upgrade anbietet. Ne? Sowas Ähnliches hat man ja bei Renault ja auch schon mal als Gerücht, ich nenne es jetzt Gerücht, gehört. 80 Kilowatt laden über einen Software-Update. Renault will irgendwas machen. Auf jeden Fall sind sie, was die Ladeleistung angeht, hinter dem, was heute eigentlich etabliert ist, mittlerweile hinterher.
Mhm. Ja, ich erinnere mich, ich bin ja bekennender Renault Zoe-Fan, den ich mir immer über hier Leihangebote in Köln leihe, an die Fahrt von Italien zurück nach Köln, wo ich 1280 Kilometer so in einem Stück mit diesem guten Auto da durchgefahren bin. Also ich bin definitiv einer dieser, ich sag mal, Verrückten, die sowas machen, aber nach dieser Erfahrung weiß ich auch, es wäre nett, wenn so ein Auto mehr als 50 oder real sind 47 kW laden kann. Und das Gerücht, was du da ansprichst, Marcel, das ist tatsächlich, hat ein Stück mehr Gewicht bekommen. Und zwar hat der Vorstandschef von Renault Deutschland, Uwe Hochgeschutzt, in einem Artikel bei Edison gesagt, als es um das Thema Ladeleistung ging, und das ist jetzt ein Zitat: Sie können davon ausgehen, dass wir auch in diesem Punkt nachbessern werden. Was auch immer das jetzt heißt, aber das von dir eben angesprochene Update auf 80 Kilowatt, was dann vermutlich für alle Renault Zoes, die schon im Markt auch sind, die CCS haben, dann ja, verfügbar wäre, wäre ein Software-Update, was man zahlen müsste. Ja? Ja. 80 Kilowatt ist jetzt nicht enorm. Andererseits, Renault Zoe natürlich jetzt auch kein flüssigkeitsgekühlter Akku. Weil wenn man sich mal anschaut, wie die aktuell lädt, nur kurz, um das mal sich vor Augen zu holen, bis ungefähr 50% lädt die so halt mit 47 kW und ab 60% geht es dann schon unter 40 kW. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie gut kann dann überhaupt ein 80 kW Peak sein? Ja, also geht der von 10 bis 15%? Geht der von 10 bis 40%?
Ja.
Das ist das eine, die Frage, die ich mir stelle. Auch wenn dann natürlich jede Verbesserung irgendwo echt cool ist. Andererseits, was soll das kosten? Und ist das überhaupt cool, dass das was kostet, dem A2021, wenn die Konkurrenz einfach Minimum 85 kW lädt? Siehe 500e von Fiat.
Naja, aber du kriegst was du vorher nicht hattest. Also bezahlst du dafür. Das ist wahrscheinlich die Argumentation von deren Seite. Und wenn du dir schaust, was der klassische Autohersteller so macht, ist, sie suchen halt auch nach Möglichkeiten, ne? Wie sie Leuten nachträglich irgendwie was an ihrem Auto verkaufen können. Mhm. Ob das irgendwelche Abos sind, ob das, keine Ahnung, zahlt auch monatlich für dein Matrixlicht oder so. Oder ob das CarPlay ist oder ob es eben, du kannst jetzt schneller laden ist. Ne? Für die ist das natürlich total valide. Denn auch wenn es nur ein Software-Upgrade ist, da haben halt doch eine Gruppe französischer Software-SpezialistInnen gesessen und haben daran gearbeitet. Und ihr wisst ja, was Softwareentwicklung kostet. Es ist nicht so, als würde das einfach so nebenbei passieren. Also viele gute Software passiert einfach so nebenbei, versteht mich nicht falsch. Aber die irgendwie sich ein Autohersteller einkauft, also die kostet schon richtig Kohle.
Das ist halt auch die Frage, was eine erhöhte Ladeleistung von 80 kW ohne Flüssigkeitskühlung für die Lebensdauer der Batterie dann bedeutet. Ja? Also ich zahle dann etwas, keine Ahnung, ich werfe mal eine Zahl in den Raum, 2000 Euro, ja? Ich hoffe, es kostet nicht so viel, um dann eventuell einen Ticken schneller laden zu können, aber vorzeitig den Akku schneller kaputt zu machen, frage ich mich natürlich auch, was wird Renault da seitens der Garantie machen? Also werden die da entsprechend reagieren? Bleibt das gleich? Bekomme ich eine neue Garantie? Oder heißt es dann, ja, du kannst jetzt mit 80 kW laden. Ah, übrigens, wir garantieren dir nur noch 70% deiner Kapazität.
Weiß ich nicht. Gut, ich glaube, du unterschätzt jetzt die Luftkühlung der Zoe, die mitunter auch recht kräftig sein kann. Also ich habe das selber auch bei meiner alten Zoe betrachtet. Die lädt ja mit 2C. Mhm. Ja, also ich habe einen 25 Kilowattstunden Akku und die lädt mit über 40 Kilowatt, wo die Kühlung ja auch ausreichen muss. Ne? So, und die neue Zoe, klar, die ist enger gepackt, da muss die Kühlung natürlich auch funktionieren. Aber selbst wenn, ich sag mal, die erreicht ja nicht mal 1C, weil mit 40, 43 kW auf einen, was sind das, brutto 55 Kilowattstunden Akku,
ungefähr.
Die Kühlung, die springt ja auch sehr spät an. Ne? Also wenn man von vornherein den Akku schon kühlt, also das Zeitmanagement an der Stelle ein bisschen nach vorne schraubt, dann denke ich, sind 80 Kilowatt dort auch drin. Ne? Und natürlich, dann fängt halt der früher und länger an zu kühlen, aber ich halte das Ding nicht für unterdimensioniert. Von daher sehe ich jetzt persönlich das Akku kaputt machen oder die vorzeitige Alterung an der Stelle nicht so gravierend. Ne? Aber auf der anderen Seite, es ist halt nur eine Luftkühlung. Ne? Du kannst halt im Winter nicht heizen. Ne? Du kannst das Ding halt nur kühlen. Und Luft ist weniger effizient als eine Wasserkühlung, ja, an der Stelle, wo du halt wirklich um jede Zelle komplett direkt rumkommen kannst.
Das haben wir ja in der gläsernen Manufaktur bei VW gelernt. Man braucht das nicht. Flüssigkeitsgekühlten Akku? Nein, sowas brauchen wir nicht. So.
Das galt für den Golf natürlich. Ne?
Natürlich. Da hat der Herr, der das erzählt hat, noch nicht gewusst, was für die ID-Familie geplant war.
Aber da es den Golf jetzt da nicht mehr gibt und das Nachfolgeprodukt der ID3 ist und es den jetzt mit kleinerer Batterie gibt, ist das ja auch gar nicht mehr so relevant, was die da in der gläsernen Manufaktur euch erzählt haben bei der Tour.
Ja, das stimmt.
Wir müssen noch mal dahin, weil jetzt wird ja dort der ID3 ja auch gebaut.
Genau, jetzt wird wahrscheinlich gesagt, ja, also ein Elektroauto ohne Flüssigkeitskühlung ergibt gar keinen Sinn. Deswegen bauen wir das ja auch nicht. Gibt es jetzt nämlich den ID3 mit 45 Kilowattstunden, hatten wir ja gerade eben schon. Und für einen ganz neuen Einstiegspreis, wie bekannt bei VW, wenn man da die ganz unten, nee, ganz oben links Option, also quasi ohne alles, nur die Bürgerbrötchenhälften sozusagen nimmt, dann ab 31.500 Euro knapp. Das ist schon mal ein Wort, oder?
Weil da kommt vor ja noch Umweltbonus, mal, ne?
Vor-Umweltbonus. Also mit allem drum und dran gibt es den jetzt für knapp 22.000 Euro. Einen ID3 mit 45 Kilowattstunden netto.
Das ist schon ein crazy Preis, ne? Muss man ehrlich sagen. Der ID3 ist schon ein habenswertes Auto.
Ja, aber was sagt man dazu solch einem Auto, ne? Also man muss natürlich die Specs auch genauer anschauen. Es gibt den dann nur mit einem Zweiphasen 7,4 AC-Lader. Warum man das macht, verstehe ich überhaupt nicht. Also in der Pur-Version.
Kosten, Marcel, Kosten.
Nein.
Wer soll das bezahlen?
Eine Phase, hallo? Das, ja. Und es gibt natürlich auch für den DC-Bereich dann auch erstmal nur 50 Kilowatt. Ne? Also in der Pur-Version kriegst du keine 100 Kilowatt. Dazu musst du die teureren Modelle kaufen, City oder Style. Und damit legst du natürlich schon wieder deutlich mehr Geld hin. Ne, die Reichweite selber, ich sag mal, wenn du dann auf 350 Kilometer kommst, da bist du auf jeden Fall schon mal ein Ticken weiter als Sono Motors, ne, mit ihren 250 Kilometer. Und du hast natürlich auch ein sehr interessantes, nichts gegen Sono Motors, aber deutsches Auto, was ja die Kunden auch gerne haben wollen. Aber man muss halt auch wieder sehr tief in diese Ausstattungs, wie nennt man das, in diesen Ausstattungsirrgarten reinlaufen. Ne? Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem von 404 Volt wieder ein Video gesehen. Da hat sich seine Ma für ein E-Auto interessiert und die haben auch mal den ID3 versucht durchzuklicken. Und es war eigentlich schon eine Schwierigkeit. Die haben den Gruppen mit der großen Batterie wählen wollen, 77 Kilowattstunden. Die haben echt ein Problem gehabt, das richtige Auto auszuwählen. Ne? Und nimmst du den günstigen für 40.000 Euro, dann hast du sowas wie Lenkradheizung, Sitzheizung halt einfach nicht drin. So, und willst du Lenkrad-Sitzheizung haben, dann musst du 4.000 Euro extra zahlen, weil das in diesem Paket nicht drin ist. Musst du das nächst teurere Paket nehmen. Und das sind dann so Dinge, das darf einfach nicht passieren.
Das meinte ich vorhin mit die Kosten beim Einphasenlader. Das sind nicht die Kosten, die der Autohersteller spart, sondern das viele Geld, das er für drei Phasen verlangen kann. Deswegen bietet das mit einer Phase an. Und dann kriegst du erklärt, warum das eigentlich total doof ist. Kann man schon machen, aber eigentlich wollen sie das nicht. Sie möchten sicherlich lieber bla, kostet 6.000 Euro. Nee, weiß ich nicht, aber was weiß ich, 1.200 oder 1.000 oder was sie dafür nehmen für einen Dreiphasenlader. Das ist halt, was sie machen. Denn sie machen ganz klassisch das Auto nackig, so wertlos, wie es nur geht, damit die Leute irgendwie teuer dazu kaufen, was man in einem gesund konfigurierten Paket eigentlich zu einem viel günstigeren Preis haben könnte, wäre es einfach schon immer so angeboten worden.
Wenn ich mich nicht irre, ist es aber auch so, dass VW für den ID3 nach wie vor noch immer nicht alle freien Konfigurationen oder möglichen Konfigurationen freigeschaltet hat. Dass sie erstmal jetzt, ich sag mal, mit Basispaketen und Möglichkeiten der Konfiguration starten und später erst dann noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten anbieten werden. Das heißt, vielleicht ändert sich das noch.
Aber was soll denn dabei rauskommen? Die sind doch jetzt schon unmöglich. Ich sag mal, wenn sie da jetzt noch mehr Wege in dem Irrgarten hinzubauen, der irgendwo hinführt, nur nicht dahin zu deinem Auto, wo du, was du kaufen willst, man muss doch nicht noch mehr verschlimmbessern daran. Ja, warum macht man das nicht so wie bei Hyundai zum Beispiel? Es gibt halt drei Modelle oder drei Ausstattungsvarianten und fertig. Ne? Oder man macht's, sorry, wenn ich so sagen muss, man macht's wie bei Tesla. Es gibt halt drei Modelle, es gibt drei verschiedene Varianten. Standard Range, einen Long Range und dann halt ein Performance und fertig. Ja, da man muss nicht so viel Kram miteinander verbinden. Also ich muss nicht eine Sitzheizung mit einem größeren Modell verbinden. Warum?
Ja, damit ich das große Modell verkaufe und mehr Marge habe.
Eine Option, die ja wirklich spannend ist, die ich glaube auch wichtig ist, dass, deswegen würde ich die kurz mal ansprechen, ist das eben erwähnte Upgrade beim kleinen Akku für die CCS-Ladefähigkeit entweder 50 kW oder eben, wenn man ein bisschen mehr zahlt oder viel mehr, 4.000 Euro, auf 100 kW. Da gibt es nämlich eine Zahl auf der Homepage von VW, wenn man von 5-80%, also einmal Vollladen an der Schnellladesäule sozusagen, wenn man das macht, mit dem 50 kW, also wirklich das Basismodell, dann braucht das 42 Minuten, also 40 Minuten knapp, und mit dem 100 kW spart man sich dann 15 Minuten, weil 31 Minuten ist es dann voll. Das ist einmal ein Schnitt von 48 kW in der Ladegeschwindigkeit und beim anderen 65 kW. Also es macht immerhin schon mal einen Unterschied. Ja? Das ist nicht nur einen kurzen Peak, auf 100 kW haben wir erreicht, gut, Haken dran und jetzt gehen wir wieder auf 52, sondern da ist wirklich immerhin ein signifikanter Unterschied.
Mhm. Du meinst 11 Minuten, ne? Du meinst 11 Minuten Unterschied.
Ne? Entschuldigung, 11 Minuten,
ja, richtig. Also klar, wenn man den Durchschnitt jetzt anschaut, ich freue mich natürlich auch, wenn ich bei Model 3, ich sag mal zwischen 5 und 15% dann mal die 250 kW sehen kann, aber letzten Endes fällt der nachher ja auch sehr deutlich ab, so dass ich vielleicht im Schnitt auf einen 100 kW oder 120 kW Schnitt komme, je nachdem wie voll ich lade, aber die Zahlen sind eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, erschreckend, ne? Also 48 kW, da fühle ich mich dann gleich wieder in Richtung Zoe versetzt. Ja. Ja. Was man aber trotzdem zugutehalten muss, ne? Der ID3 wurde ja schon immer so in die Richtung beworben, ja, der wird irgendwann um die 30.000 oder knapp unter 30.000 Euro kosten. Gut, das schafft er jetzt nicht ganz. Wir sind bei 31.500. Dank der Förderung kriegt man den Wagen für 21.900 Euro, also fast 22.000. Und interessanter Side-Effekt dabei, den Golf 8 gibt's ab 20.400 Euro. Jedoch hat der dann eine deutlich schlechtere Ausstattung als der Basis ID3 und nur 66 Kilowatt Motorleistung. Krass, oder?
Wenn es ein E-Motor wäre, würde ich sagen, na gut. Ist jetzt nicht geil, aber kann man machen, aber irgendwie ein
ja, gut, du kriegst
Benziner mit 66 kW willst du doch echt nicht fahren, oder?
Ja, aber gut, wenn du dann jetzt einen E-Motor bekommst mit 110 Kilowatt, ne, also da ist der, per se ist der E-Motor ja schon deutlich besser, ne, und dann auch noch 110 Kilowatt. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, was dieser Golf 8 dann mit 66 Kilowatt für eine Beschleunigung erreicht. Er wird auf jeden Fall über 10 Sekunden liegen. Genau, ja. Fährst du 100? Ja. da kriegt der ID3 jetzt mit der kleinsten Batterie und kleinsten Motorisierung sozusagen, die knackt er gerade so die 9 Sekunden. Also unterschreitet der. Von daher, ich habe letztens auch so einen Trend gelesen, ne, dass die Fahrzeuge immer mehr PS bekommen. Ne? Und so ein 66 Kilowatt Verbrenner ist halt auch gar nicht mehr so interessant, wenn man sich dann jetzt so einen, was sind das, 140, 150 PS Elektro jetzt vor die Tür stellt. Da sieht man, wo die PS hingehen, ne? diese steigende Leistung der Fahrzeuge.
Der ID3 soll aber noch einmal günstiger werden. Also der kleinste Akku ist ja schon raus jetzt. Da kommt nichts Kleineres mehr, aber da soll nochmal ein Ticken weniger potenter Motor dazukommen. Und dieser Preis soll dann wirklich inklusive Mehrwertsteuer vor Abzug der Förderung unter 30.000 Euro liegen. Und ist natürlich die Frage, wann der kommt. Aber da wir jetzt ja wissen, dass die E-Auto-Förderung in Höhe von 9.000 Euro oder 9.500, wenn man die Mehrwertsteuer mitrechnet, bis 2025 verfügbar sein soll, bedeutet das, dass der ID3 dann irgendwann für vielleicht sogar unter 20.000 Euro in der wirklich dann kleinsten Option zu haben ist. Und ich finde, das ist schon so eine psychologische Grenze, wenn man die einmal durchrennt. Mhm. Da erreichen wir vielleicht auch wieder andere, also was heißt wir, aber der E-Automarkt erreicht damit dann vielleicht auch wieder andere Menschen, die dann wieder drüber nachdenken. Also insofern ist das schon cool.
Ähnliche Gedanken hatte ich eigentlich auch vor Jahren schon bei der Zoe, ne? Und das Problem, was man da eigentlich nur hatte, war die Batteriemiete, ne? Weil ich sag mal, du konntest eine Zoe ja auch für ohne Förderung ja 22.000, 23.000 Euro bekommen. Selbst die ZE40 war ja dann nachher schon in den Preisregionen. Mit Förderung warst du dann bei 19 und ein bisschen drunter und damit ja eigentlich auch schon ein Auto, womit man gut arbeiten konnte. Ne? Aber jetzt kam die Batteriemiete noch dazu und über Jahre hinweg gesehen sind es halt auch Tausende von Euro, die du oben drauf schlägst. Ne? Und ja, Psychologie. Ne?
Tja.
Deswegen haben sie die ja abgeschafft. Gibt ja keine Renaults mehr mit Batteriemiete zu kaufen.
Das macht nichts.
Also alte vielleicht, aber die neuen nicht mehr. Finde ich ganz gut.
Tja. Was macht man eigentlich als Autohersteller, wenn man kein neues Auto vorstellt, aber irgendwie ein neues Auto hat?
Facelift!
Tja, Hyundai Kona.
Ja, mega fest.
Wir reden über dich.
Ja, die unheilige Zusammenkunft vom alten Hyundai Kona und einem Model 3, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr den?
Also die Front ist erstaunlich glatt. Also schön, dass sie da die die Fliegenfänger abgebaut haben, weil was anderes kann man das ja nicht nennen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Form da vorne mit diesen kleinen Einbuchtungen, ich sag mal, diese Golfball-Oberfläche erzeugt hat. Ich glaube es eher nicht. Oder ob das einfach nur wirklich ein Design-Thema war. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie so ein Auto im Windkanal aussieht, wenn der von oben bis unten die Golfball-Oberfläche hat. Ja, aber ansonsten gefällt mir natürlich schon die Front jetzt deutlich mehr, weil man da auch sieht, hier ist jetzt dieser Verbrenner-Gedanke weg. Da muss jetzt ein Kühlergrill oder zumindest dieses Design-Ding, da könnte mal ein Kühlergrill gewesen sein oder ist halt weg. Schön nackig glatt. Finde ich schon schön. Ja, trotzdem wird der Wagen nicht meiner. An anderen Stellen.
Tja. Muss man bei der Fahrzeugübergabe keine Fliegenbürste mehr mitgeben als Verkäufer, ja. Aber letzten Endes ist ja sonst wirklich bei dem Auto.
Gab's das oder was?
Nein.
Nee, nicht wirklich.
Wahrscheinlich ganz ausschließen kann man es nicht. Es gibt wahrscheinlich immer irgendein Autohaus, was dann irgendwie eine besonders coole Marketingidee hat.
Kriegst dann so einen Spatel mit dem Logo vom Autohaus, den Fliegenspatel.
Also das Auto gefällt mir ja, aber ich muss jetzt mal dem Verkäufer nochmal sprechen. Warum haben sie mir eine Zahnbürste dazu gelegt? Junger Mann, das ist keine Zahnbürste, das ist unsere patentierte Fliegenbürste. Genau. Nee, aber letzten Endes haben sie an dem Auto ja wirklich nichts verändert. Also du hast ja eben diese Golfball-Oberfläche angesprochen. Das bedeutet ja, also Golfbälle sind ja deswegen so aerodynamisch und fliegen so weit, weil sie eben diese Oberfläche haben. Es gibt aber jetzt dadurch, dass der Krone eben diese Oberfläche nicht mehr hat, ist er nicht weniger effizient geworden oder hat eine höhere Reichweite oder eine geringere. Also da ist wirklich alles gleich geblieben, Ladekurve, Reichweite, alle Eckdaten, das ist wirklich einfach nur, hat ein neues Gebiss bekommen sozusagen. Ja.
Mhm. Der macht dem Namen Facelift halt alle Ehre. Außer dem Gesicht hat sich einfach gar nichts geändert.
Keine neuen Lampen, keine Aufkleber und so. Mhm.
Ja, mehr kann man darüber auch nicht sagen. Aber nicht sagen konnten wir das auch nicht, denn ich habe Bilder gesehen, wo beim Sangel auf dem Hof diese Facelift-Konas stehen und habe gedacht, hä, ist das Model 3? Das ist aber komisch, sieht jetzt komisch aus. Und meine Frau so, hast du das schon gesehen? Das sieht doch aus wie ein Model 3 oder so. Und ich so, hä, tatsächlich, was ist das? Ja, ein Kona. Was? Naja, ungefähr so war das Gespräch. Und dann haben wir gelernt, dass es nichts weiter darüber zu wissen gibt. Und das ist doch eine Nachricht wert, oder? Okay, alles klar, nächstes Thema. Ich habe gesehen den Mercedes EQA und habe ihn natürlich nicht zu Testfahrten bekommen, wie fast sonst auch keiner. Ich glaube, Robin TV hatten gehabt, ne? Ja. Aber nicht mal der Kamenje Chris, der eigentlich sonst jeden Scheiß immer irgendwie hinkriegt oder herkriegt oder beides. Nicht mal der ist ihn gefahren, glaube ich. Und hingegen sind andere Leute ihn gefahren, wo ich mich ehrlich gesagt gefragt habe, wozu eigentlich? Ich erzähle euch kurz, wer. Ja, Felix von der Laden. YouTuber, bekannt durch Let's Plays und seine Vlogs, okay, 3,2 Millionen Abonnenten ist jetzt nicht nichts. Bei dem verstehe ich noch am ehesten, warum der dieses Auto mal fahren durfte, denn der ist zumindest zum Spaß Amateurrennfahrer, der Typ, ne? Dann Benjamin Ortega, Fotograf, Content Creator, super lustiger Dude, ich kenne den, weil ich von John Olsen, diesem Skiabfahrtsfahrer, häufig Videos gucke und mit dem zusammen hat er eine Klamottenmarke, aber ist nicht so wichtig, aber der ist witzig. Ist witzig, ja, das ist wirklich, wirklich witzig. Und er sagt halt von sich, er arbeitet daran zu werden, wer er sein soll. Was ich halt schon auch irgendwie inspirierend finde. Und so lebt er auch. Okay. Fein, schön. Ja, aber keine Ahnung von Elektroautos. Und dann Aya Jaff, Wunderkind in Anführungszeichen der deutschen Tech-Szene und bekannt als Mrs. Code, Gründerin, Studentin, Rednerin, Autorin des Spiegel-Bestsellers Moneymaker. Auch, soweit ich weiß, keine Ahnung von Elektroautos. Was machen die? Kriegen von Mercedes 3 EQAs gestellt, machen ein schickes YouTube-Video, erzählen, wie schön diese roségoldenen Bicolor-Felgen aussehen und hier der von der Laden irgendwie schwärmt vom Heck, wo das Einzige, was an dem Heck ist, einfach diese durchgängige Lichtleiste ist, die ich jetzt auch schon 20 Mal gesehen habe. Auch jetzt nicht so total faszinierend irgendwie und dann fahren die halt ein paar Runden und stellen dieses Auto vor. Gehen aber eigentlich auf nichts Relevantes ein, aus meiner Sicht. Ne? Fand ich jetzt ganz interessant. Also, Marcel?
Ja gut, vielleicht wollen sie damit ja auch, ich sag mal, unbedarfte Leute in so ein Auto reinsetzen, die sich erstmal von dem MBUX einfangen lassen. Also das ist ja nach wie vor mit eins der Vorzeige, ja, wie nennt man das, Quadranten des Fahrzeugs, ne? Also wie beim EQC ja damals auch schon. Oder bei den heutigen Mercedes allgemein. Ja, mein Bruder kam ja mal mit so einem Verbrenner daher und hat mal mir das MBUX gezeigt. Ich fand das schon geil, muss man schon sagen. Also
optisch, ja, ist fein, aber das ist ja nicht, worauf es ankommt eigentlich.
Ne? Eben, genau. Aber ich sag mal, so unbedarfte Leute ranzusetzen, die das Auto toll finden, schön finden und vielleicht das erste Mal auch in einem E-Auto gesessen haben und dann feststellen, oh, der ist ja leise und oh, der zieht ja doch kräftig weg, ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Ne? Und da ist so ein Car-Maniac natürlich schon ein bisschen kritischer unterwegs.
Ja, der hat auch mehr von Elektroautos gesehen und gefahren als die drei Damen und Herren, die sie da zum Testen oder zum Vorstellen eingeladen haben. Ich meine, okay, ich habe nachgedacht, warum sie das gemacht haben, und das liegt natürlich auf der Hand. Wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt an so einem Konferenztisch und es gibt irgendwie so dicke Filzstifte und bunte Zettel und Wände und so, und Leute machen jetzt ein Marketing-Meeting und sollen sich überlegen, was machen wir mit dem GLA, um nicht den gleichen Scheiß zu mit dem EQA, um nicht den gleichen Scheiß zu erreichen wie mit dem EQC, nämlich dass ihn keiner kauft. Das ist wahrscheinlich die Aufgabe gewesen, sage ich mal. Ja, weil es gibt kein schlechter verkauftes E-Auto on the world. Es ist einfach, ist uneinholbar schlecht losgeworden, dieses Auto, ja. Obwohl er angeblich gar nicht so kacke ist. Ja, ist sicherlich nicht das Goldene vom Ei, nee, das Gelbe vom Ei und nicht alles golden, aber so kacke, dass ihn keiner kauft, ist er wahrscheinlich einfach auch nicht. Das kann aber daran liegen, dass die Leute, die Mercedes fahren, sehr wenig Interesse an einem elektrischen Mercedes haben. Also musst du jetzt hergehen und versuchen, da einen neuen Markt aufzumachen, eine neue Kundschaft irgendwie zu erreichen. Und wo erreichst du die? Auf natürlich YouTube. Und wenn du dann jetzt hier junge, dynamische, super erfolgreiche Leute hast, die dann den EQA fahren und sagen, wie cool der ist, dann bist du vielleicht doch angefixt und denkst dir, ja, mein Opa, der hatte immer diesen Strich-8er Mercedes, der war schon auch irgendwie geil. Und jetzt hier GLA/EQA, das wäre doch was für mich. Dann wäre ich irgendwie genauso stilvoll, wie mein Opa damals war. Wisst ihr noch? So, ne, da kaufe ich mir einen stylischen Hut und einen Hipsterbart und dann fahre ich halt EQA. Ungefähr so stelle ich mir das vor, muss das Ziel gewesen sein. Und viel mehr kann man da auch nicht reininterpretieren, denn viel mehr steckt da auch nicht drin. Aber prinzipiell, worauf Marcel, glaube ich, hinaus wollte, mit dem steigen in das Auto und dann geht es ordentlich ab und so weiter und so fort. Das muss man natürlich auch wieder in Relation sehen zu dem, was andere Autos machen, wenn man einsteigt und auf den Pinsel tritt. Denn ordentlich abgehen tut zumindest der jetzt erstmal Frontantrieb im EQA nicht so richtig. Ne? Nee. Also ich habe schon Fun Moves gesehen, die schneller auf 100 sind.
Fun Moves. Hast dich mit 10 zusammen auf die Waage gestellt, oder was? Nein. Ja. Genial wäre hier eigentlich so einen schönen Screenshot mal von unseren Aufzeichnungen zu machen, aber hier steht so ein schöner Punkt, da steht 0 bis 100, 8,9 Sekunden und da ist eine Schnecke dahinter.
Das ist ein Schnecken-Emoji. Das
ist so lustig. Ja, also ich sag mal, die 8,9 Sekunden, die schafft natürlich der ID3 mit seinen 110 Kilowatt Elektroantrieb natürlich auch. Man darf hierbei aber nicht vergessen, dass der EQA 140 Kilowatt, 190 PS Elektromotor an Bord hat. Natürlich auf der Vorderachse. Das heißt, wenn sich die ganze Masse beim Beschleunigen nach hinten verschiebt, dann fehlt vorne Grip. Und dann kriegt man die Leistung einfach nicht auf die Straße. Haben wir auch bei vielen anderen Autos schon kennengelernt. Also da gehört der Kona mit seinen 204 PS dazu oder der Kia e-Niro. Genauso wie die neue Zoe mit ihren 135 PS. Wenn man da auf den Pinsel drückt, dann schreien die Reifen einfach, lass den Gummi drauf. Das sind so Dinge, da kann man wahrscheinlich gar nicht mehr rausholen, weil die Fahrzeuge einfach zu schwer dafür sind. So, und schwer ist er nämlich auch, weil der wiegt fast 2 Tonnen. Also richtig schwer.
Knapp über.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, 66 Kilowattstunden in einem golfgroßen Auto nutzbar. Ist auch eine ganze Menge. Ja. Und damit erreicht er halt 426 Kilometer nach WLTP. Das ist halt auch eine Reichweite, die kann man ja guten Gewissens annehmen, ne? 11 kW AC Ladeleistung, wie gesagt, hat fast jedes Auto heute, und die 100 Kilowatt DC Ladeleistung kennen wir ja auch vom EQC. Ich glaube, der EQC lag sogar noch einen Ticken drüber. 110 oder was der hatte, ne? Ich weiß es nicht genau.
110.
Ja, und ja, 8,9 Sekunden bei 375 Newtonmeter, also da stimmt irgendwo was nicht. Das kann nur ein Grip-Ding sein, weil die Konas und Niros, die haben auch dieses Drehmoment und beschleunigen einen Ticken besser. Ja, was haben wir noch? 17,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer soll er damit verbrauchen. Ja, Anhängerkopplung bekommt er auch, was ja auch viele E-Autos nicht haben. Zuglast liegt bei 700 Kilo, Stützlast bei 80 Kilo, also da kann man auch einen gut schweren Radelträger draufbauen. Oder ich sag mal 2 bis 3 E-Bikes dann auch mitnehmen. Also was wiegt so ein One Move? 19 Kilo? Dann kannst du ja 4 Stück draufstecken.
Ja, wenn du so ein Stützding hinten draufbauen kannst, wo 4 Stück draufpassen, dann schon. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt.
Mhm. Ja, Kofferraum ist natürlich der Fahrzeugklasse geschuldet ein bisschen klein.
Ein bisschen 340 klein. Liter.
Ja, also was der hat Carmenia gesagt?
Sehr klein, oder?
Ja, im Verbrenner sind 100 Liter knapp mehr drin. Ne? In dem jetzt hier 340 Liter. Jo, Zoe mit seinen 338 Liter muss ich da nicht verstecken. Ne? Und umgeklappt 1300 Liter. Ja, ein Golf ist größer an der Stelle. Hm. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, was hast du noch aufgeschrieben? 11,4 Meter Wendekreis. Das erinnert mich schon bald wieder Richtung Model 3. Ne? Also, was hast du vorhin gesagt während unserer Fahrt?
Ja. Wir sind mit Marcells Model 3 vorhin noch eine ganz kleine Runde gefahren, weil die Straßen trocken genug waren, dass ich mal gucken konnte, wie viel schneller der ist. Jetzt ist als vor dem Beschleunigungsupgrade. Und dann sind wir bei mir vom Parkplatz gefahren, vor der Garage hat das Auto gestanden. Dann bin ich so rausgefahren und gerade so irgendwie so rumrum gekommen, links nicht ans Model S und rechts nicht an den Stein, der beim Nachbarn im Garten liegt. Und da habe ich dann wahrheitsgemäß gesagt, ja, das Auto, was habe ich gesagt? Ist zwar so groß wie ein
Fiat 500.
Ist genau. So groß wie ein Fiat 500, hat aber einen Wendekreis von einem LKW. So,
ne? Ja gut, wenn man vom Model S in Model 3 steigt, dann hat man natürlich schon...
Ja, dann ist alles klein einfach.
Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Aber 11,4 Meter Wendekreis für ein Golfklasse-Fahrzeug, das ist schon wirklich groß. Ne? Und wenn man sich den ID3 anschaut, der liegt ja glaube ich so bei 10 Metern. Der ist halt wirklich wendig. Klar, Heckantrieb, Motor hinten, vorne die Räder können sehr, sehr stark einschlagen. Das hat der Mercedes nicht. Kann man bloß noch hoffen, dass später die neue Version oder die nächste Version mit dem Heckantrieb, also mit einem zusätzlichen Heckantrieb, dann ein Allrad, deutlich spritziger dann ist und die Kraft auf die Straße bekommt. Ja, würdet ihr den kaufen? Ich nicht.
Sicher nicht. Genau das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Also um mal den Werbeslogan, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle ist, von Mercedes mal zu bemühen, das Beste oder nichts. Ich finde, Daten sind immer nur dann cool, wenn man sie vergleicht, weil sonst hängen die irgendwie im Raum. Aber ist das cool, 2021?
Ich glaube schon, dass sie versuchen, so ein paar Fehler nicht zu machen, die sie beim EQC gemacht haben. Aber einen grundlegenden Fehler, den sie beim EQC gemacht haben, machen sie hier auch. Ne? Der EQC ist ein GLC in elektrisch umgebaut und der EQA ist weiterhin auf GLA-Verbrennerplattform basierend. Ne? Daher der kleine Kofferraum, womöglich daher auch die Frontantriebidee. Denn wenn man sich's frei aussuchen könnte, würde man sagen, okay, wir bieten einmal Front- und Heckmotor an und wenn nicht beides, dann Heck. Das macht kein anderer. Ich meine, das hat sogar VW nach dem E-Golf gelernt und macht beim ID3 den Fehler mit dem Frontantrieb nicht nochmal. Ne? Das merkt man dann schnell, dass es eigentlich gar nicht so eine gute Idee ist. Und ich glaube, so ein paar Schwächen, die der EQA mitbringt, bringt er dadurch mit, dass er vom GLA einfach abgezweigt wurde und sie sich an der Stelle wieder einfach gemacht haben und nicht das Beste gemacht haben, sondern nichts.
Ja, also gut. Ich würde nicht kaufen. Was hat man nicht gemacht? Also letzten Endes hat man keine neue Produktionsstraße und kein neuer Baukasten am Start. Ne? Man nutzt das, was man hat.
Ja, ja.
Das kann auf der einen Seite natürlich schlecht sein. Also das Ergebnis, was da rauskommt, ist schlecht. Aber auf der anderen Seite bringt es finanzielle Sicherheit irgendwo her. zumindest zu dem Augenblick. Ja, ob das genau, für die Zukunft gilt, ist die andere Sache.
Genau, wenn du dann guckst, wie es dem EQC ergangen ist, der wird sich wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht besser verkaufen als letztes Jahr. Und das Jahr danach wird keiner mehr wissen, was das für ein Auto war. Also ich weiß nicht, wie viel finanzielle Sicherheit das bringt. Also wenn du das machen möchtest, dass du dieselbe Plattform verwendest, dann musst du halt ein paar Monate bei Hyundai mal Praktikum machen und da gucken, wie die das hingekriegt haben. Denn die sind einfach die einzigen, die das gut genug gemacht haben, dass man die Autos kaufen möchte.
Eins haben wir jetzt noch vergessen zu sagen. Wie teuer ist der Wagen eigentlich?
Das weiß ich gar nicht. Was kostet der?
Der beginnt irgendwo bei 48.000. Das ist verglichen mit dem ID3 schon eine Hausnummer. Ne?
Ja, aber das ist ja kein Volkswagen. Das ist ein Mercedes.
Mercedes. Ja. Mercedes. Also für 48.000 Euro kriege ich einen ID3 Max 77 Kilowattstunden.
Du musst ja den Mercedes mit dem Mercedes vergleichen, nicht mit dem VW.
Ach so.
Oder von mir aus mit Audi und BMW oder so, aber nicht mit VW.
Das Porsche kannst du auch nicht mit Zoe vergleichen.
Ja. Mit Audi kannst du nirgendwo vergleichen. Es gibt keinen Wagen in der Klasse. Bei BMW. Ja gut, der i3, der verkauft sich ja nach wie vor noch, auch wenn er schlechter verkauft wird mittlerweile, aber er verkauft sich noch immer, hat aber mit der Klasse Fahrzeug auch überhaupt nichts zu tun.
Nee. Ja, es ist nicht, da kannst du tatsächlich nur Äpfel mit Birnen vergleichen, so wie vor 5-6 Jahren, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, da konntest du auch immer nur Autos miteinander vergleichen, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, ne? Weil da keine waren. Das ist jetzt bei dem,
weil da keine waren,
genau. Bei dem EQA auch ein bisschen so. Also, ja. Ich weiß es nicht. Ist ein Mercedes und wenn dir wichtig ist, dass hinten eine schöne Lichtleiste mit Klemmerchen links und rechts ist und dass du deine ambiente Beleuchtung in 17 verschiedenen Farben haben kannst, bitte, kauf dir den.
64 verschiedene Farben, bitte.
64, okay, das ist einfach, das ist schon jenseits von unnötiger Scheiß. Julian.
Tja. Ich wollte auf das Thema Preise nochmal eingehen, jetzt nicht unbedingt bei Mercedes, aber Thema Preise hat sich ja wirklich ein bisschen was getan, ID3 kleinerer Akku und damit günstiger, aber bei Tesla war ja auch ein bisschen was, oder?
Also, oh.
Ja. Sorry, jetzt muss ich dir mal schlechte Laune machen.
Ja, also das erste Mal hat man ja schon geflucht, als, ich sag mal, kurz nachdem ich mein Model 3 bekommen habe. Also es gab ja welche, die im Februar 2019 die Auslieferung, ja, wie soll ich sagen, angekündigt bekommen haben. Und dann gab es ja welche, die haben die Auslieferung schon hinter sich gebracht. So, während die, die schon hinter sich gebracht haben, die haben halt nichts mehr bekommen. Da gab es ja auch die Möglichkeit, später vielleicht einen neuen Preis zu bekommen, aber das Auto durfte noch nicht ausgeliefert sein. So, und da hat man noch ein bisschen was von den neuen Preisen Model 3 abgreifen können. Ähnlich ist es jetzt natürlich auch wieder, ne? Also Model 3 ist zwischen, was waren das, 2.500 und 3.000 Euro günstiger geworden in den drei Varianten. Und da fängt man halt an beim Standard Range Plus, der vorher so um die 42.000, 43.000 gekostet hat. Der liegt jetzt bei 39.990. Da gehen, also inklusive der Förderung, nicht der Förderung, sondern der Herstellerprämie.
Von 3.000 Euro.
Von 3.000 Euro. Da gehen dann noch die 6.000 Euro Förderung vom Start weg. Das Long Range Allrad, also so wie meiner, der liegt jetzt bei 49.900, war vorher auch so 54, 53.000. So, und das Performance kostet jetzt schlappe 54.990. Das lag ja vorher auch bei knapp 60, ne? Und von daher, ich habe das Ding mal direkt auf meinen Wagen umgemünzt, mal meine Rechnung rausgekramt. Und mein Model 3 ohne Förderung lag bei 58.980 Euro. Dann kam noch die Herstellerprämie abgezogen und die Förderung abgezogen. Das waren in Summe 4.000 Euro. Somit habe ich für meinen 54.980 Euro bezahlt. Ich habe kein Full Self Driving. Ich habe kein Autopilot Stufe 1. Also sprich den Abstandstempomaten. Und da kamen natürlich dann auch noch die Winterräder oben drauf. So, jetzt kostet das Fahrzeug 58.050 Euro, also blaue Farbe natürlich noch gewählt. Ohne Full Self Driving, dafür aber inklusive Abstandstempomat, inklusive Winterräder, inklusive Wärmepumpe, inklusive elektrische Kofferraumöffner, inklusive Doppelverglasung, dann gibt's 3000 Euro Herstellerprämie und 6000 Euro Förderung, kostet meine Version von dem Wagen schlappe 49.050. Mhm. So. Und warum soll man dann nicht so ein bisschen sagen, okay, scheiße. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, ich habe jetzt 2 Jahre lang Model 3 gefahren, fast 60.000 Kilometer und habe halt den Spaß schon eine Zeit lang gehabt. Ja, und es gibt ja auch Leute, die nutzen jetzt auch gerade die Gunst der Stunde und verkaufen zuhauf ihre Model 3. Ich habe bei Uwe, glaube ich, gesehen, der vermittelt gerne gebrauchte Model 3 ins Ausland. Ja, Dänemark ist da so ein Markt, wo die Fahrzeuge gerne abgenommen werden, weil es dort eine Luxussteuer gibt, die allgemein Fahrzeuge dort extrem teuer macht und in Deutschland geförderte Fahrzeuge dort als Gebrauchtwagen zu verkaufen, für die immer noch super günstig ist. Mhm. So, und schöne Grüße an Ralf, ne? Wir kennen uns ja aus dem ersten E-Cannonball, der mit dem Stefan Kopeinig den Hyundai Kona gefahren haben, auch ganz knapp nach uns ins Ziel gekommen sind. Der hat nämlich sein Model 3 entsprechend so verkauft. Ne? Und wenn man von dem Erlös sich dann das neue Model 3 Facelift kaufen kann, warum auch nicht? Kann man machen.
Man hat da natürlich dann eine Wärmepumpe. Man hat, glaube ich, mittlerweile auch vorne dann doppelt isoliertes Glas oder gedämmtes Glas. Aber es gibt ja nach wie vor die Thematik, dass jetzt da auch andere Zellen drin sind. Und die Internetdiskussionen darüber, ob das Auto jetzt deutlich langsamer lädt oder einfach nur einen Ticken langsamer, ist ja noch nicht voll letzten Endes geklärt. Ne? Also da würde ich Marcel dir auch sagen, du hast an deinem Model 3 das Modell, was wirklich auch 250 kW schafft und bei denen, die jetzt herauskommen, ist ja noch nicht ganz sicher, ob die einfach durch Tesla noch eine gedrosselte Ladeleistung haben, um zu gucken, wie sich die neue Zelle so tut und verändern wird, oder ob die einfach nicht mehr können. Also das ist ja noch etwas, was gerade eine Unbekannte ist bei dem Ganzen, das muss man schon auch sagen.
Ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst noch um das Thema Wärmepumpe, weil es gab ja auch nicht ohne Grund das Thema Issue, Auto heizt im Winter nicht. Gut, ich kenne jetzt ein paar, die haben so ein Fahrzeug, da müsste man mal nachfragen, ob sie jemals Probleme damit gehabt haben. Aber für mich, natürlich habe ich mich mit dem Gedanken mal auseinandergesetzt, das Auto zu verkaufen, aber letzten Endes, meine Zoe ist jetzt 7 Jahre alt, ne? Und ich habe den Tesla auch bewusst kalkuliert auf 8 Jahre. Also mir geht's nicht darum, alle 2 Jahre ein neues Fahrzeug zu haben, selbst wenn sich das finanziell jetzt an der Stelle lohnen würde, sondern da bin ich dann doch eher der nachhaltige Typ, der dann sagt, ich habe mir das Auto gekauft, weil es damals geil war, heute geil ist und nicht durch ein neues geiles ersetzt werden muss. Und von daher bleibe ich bei dem. Ich habe den lieben gelernt. Ich habe natürlich auch schon so einige Sachen mitgemacht. Beule rein und raus, ne, geht ja auch. Undichter Kofferraum, jetzt ist er dicht. Beschleunigungsupgrade, er macht jetzt noch mehr Spaß, als er vorher eh schon Spaß gemacht hat. Und natürlich, ja, ich habe jetzt schon 60.000 Kilometer drauf, aber wen juckt es? So, mich nicht. Ich fahre weitere 60.000 drauf.
Du merkst es halt auch nicht. Ne? Also ja. Wir haben es ja eingangs gesagt, meiner hat jetzt heute seinen 100.000. Kilometer gefahren. Und ich kann mich an einige Autos, die ich hatte, erinnern, mit denen ich über 100.000 Kilometer gefahren habe. Und denen hast du das ganz anders angemerkt. Also Kuppelschalten, Bremsen und so weiter. Das war, wo man dem Auto schon einfach angemerkt hat, wie viel Kilometer es auf dem Buckel hatte. Und das Einzige, was du hier siehst, ist, okay, an der Stelle, wo ich immer vom Sitz rutsche, weil ich ein- und aussteige, da ist das Leder nicht mehr so geil. Und alles andere an dem Auto ist halt einfach 1A-sahnig. Also da ist nichts, was du daran aussetzen müsstest. Ne? Das ist einfach eine ganz andere Schublade, als es im Verbrenneruniversum ist. Weil vieles ist einfach total egal geworden. Da sind die Kilometer gar nicht mehr so relevant.
Mhm. Und noch ein Hinweis hier aus dem Slack, danke Mike. Natürlich ist es auch fragwürdig, ich sag mal, sich so schnell von so einem Auto zu trennen, nachdem man ja einerseits die Förderung kassiert hat, ne, andererseits dann sich beim zweiten Auto wieder diese Förderung einverleiben kann. Ist die Frage, ob das wirklich so Sinn und Zweck der Sache ist. Ne? Weil ich sag mal, wir können nichts dafür, dass es in anderen Ländern Luxussteuer gibt für Dinge, die dort so eingestellt sind. Also wie war das, ein Passat, gut ausgestatteter Passat, so bei 40.000, 45.000 Euro in Deutschland, kostet dort halt, ich sag mal so 60.000, 70.000. Da überlegt man sich schon, ob man so eine große Karre braucht oder nicht. Und hilft natürlich an der Stelle auch, Luxusgüter als solche auch bezahlen zu lassen. Das ist hier, wenn man es genau nimmt, genau andersrum. Tja, also ich bleib bei meinem, ich tue mir den ganzen Stress dann auch nicht an. Für mich ist es Stress, mich darauf einzulassen, meinen jetzt zu verkaufen und sich um Neues zu kümmern. Wie gesagt, ich habe meinen Lieben gelernt. Ich habe mir jetzt natürlich auch ein bisschen personalisiert und ich sehe eigentlich keine Veranlassung, den Wagen zu verkaufen. Wärmepumpe stört mich nicht.
Ich habe ihn personalisiert. Das war, ich habe von meinem geistigen Auge gerade gesehen, wie du irgendwie so auf der Motorhaube so eingelasert hast, Marcells oder so. Personalisiert.
Ja.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Genau.
Klarlack weg und so weiter und so fort. Das Auto sieht viel besser aus jetzt. Ist auf jeden Fall richtig. Ja, ansonsten können wir vielleicht noch kurz abzweigen zum 64, stimmt gar nicht, 4680 Batteriezellen-Thema. Der Axel, schöne Grüße, vielen Dank für den Hint heute Mittag, hatte noch einen Artikel in den Slack geworfen von Tesla Mac, der basiert ursprünglich eigentlich auf einem Electrek-Artikel, wo es darum ging, dass man nun zum ersten Mal ein Bild gesehen hat von diesem, von dem Batterieelement oder dem Unterbau oder ich weiß gar nicht, wie der Ausdruck ist. Ja, vorne Gussteil, hinten Gussteil und in der Mitte irgendwie der Battery Pack, wie Tesla halt dann jetzt einfach in Zukunft seine großen, dicken, fetten 4680 Zellen in die Autos bauen möchte. Und da haben sich natürlich gleich Leute drauf gestürzt und mal geguckt, was man da jetzt rausholen kann, wie viele Batterien da reinpassen und so weiter und so weiter und so weiter und was da an Reichweiten rauskommen kann. Und das ist ja eher so ein Hardcore-Spaltmaßel-Thema eigentlich, ne?
So Hardcore-Spaltmaßel. Ja, ist ja eigentlich gar nicht, weil es bleiben nicht viele Spalten und Maßel übrig an der Stelle, ne? Also von
die Batterie, die ist ja auch nicht.
Ja, es kommt drauf an. Also kriegst du ein chinesisches Auto, ne? Dann kannst du gekommen. Kriegst du das aus Amerika, dann bleiben Spaltmaßels, ne? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich finde interessant, wie Sandy Munro natürlich dort denkt. Ich sauge seine Videos auf, wie er da die Fahrzeuge allgemein auseinander nimmt. Also Model 3, alt, neu, Model Y und die aus Besenstielen oder weiß ich, was der da hergenommen hat, diese 4680er Zellen zusammengesetzt hat und dann auch so Dinge bespricht, wie werden die Zellen A untergebracht und miteinander verschaltet, dass du ich sag mal den maximalen Raum nutzen kannst, gleichzeitig ein sehr, sehr steifes Karosserieelement erzeugst. Und dann natürlich ja dieses Honigwabendesign dort zustande bringst, um einerseits so viel wie möglich Batteriezellen unterzubringen, andererseits das Ding halt auch mit Kapazität vollzupacken. Ne? Letzten Endes passen ja 920 Zellen rein, was für eine deutlich größere Batterie sorgt, als wir heute eigentlich im Model 3 bzw. im Model Y angekündigt kennen. Ne? Also was haben wir? Die größte Batterie, Long Range, sind ja 82 Kilowattstunden brutto, wenn es jetzt um diesen LiFePO-Akku geht, oder 77,4, wie ich es bei mir jetzt im Schein oder im Tesla-Logger auch sehen kann. Aber was kommt da dann nachher raus? 125 Kilowattstunden in dem Akku. Das musst du dir mal reinziehen.
Das ist krass. Das ist
nicht, also ganz knapp am Doppelten vorbei, ne? Also, und wir haben ja heute schon Also ich schaffe heute im Sommer locker über 600 Kilometer weit zu fahren. Jetzt im Winter sind es dann halt eher so 450. Autobahn, klar, je nach Geschwindigkeit zwischen 350 und 420 Kilometer sind immer drin. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, fast die doppelte Kapazität bringt natürlich auch fast die doppelte Reichweite. Ja? Und dann sind aus 350 Kilometern halt einfach mal 700 möglich. Oder aus 500 Kilometern WLTP dann halt wirklich die 800, 900. Ja, und gut, die Frage ist, will man so viel Batterien dann wirklich im Auto haben oder also so viel Kapazität oder will man dann doch eher, ich sag mal, die 600 Kilometer anpeilen, dafür dann aber Gewicht sparen und weniger Zellen reinsetzen? Ja, mhm. Muss man mal schauen.
Ja, weniger Zellen reinsetzen könnte ja dann mehr Innenraumplatz bedeuten, ne? Für keine Hinterbänkler oder Kofferraum oder so kann man womöglich dann auch so designen, dass man von einem nicht genutzten Platz, den man für Batterien hätte verwenden können, auch was rausholen kann fürs Auto, weil man es einfach nicht braucht, so viel Kapazität.
Das hat durchaus auch einen Kritikpunkt beim Model 3, wie das beim Model Y ist, weiß ich nicht, vermute mal es genau gleich, dass die Menschen, die hinten sitzen auf der Rückbank, durchaus auch die Knie recht hochheben müssen, weil da im Vergleich zu anderen Modellen keine Aussparung im Batterieboden ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit so einer strukturellen Batterie ist, ob man dann da eine Aussparung machen kann oder eben gerade nicht. Mhm. Aber wenn man da deutlich enger und kleineren Akku zusammenpackt, der noch effizienter ist, vielleicht muss man gar nicht mehr bis da hinten hin den Akku füllen und dann kann man vielleicht auch irgendwann mal die Knie waagerecht haben hinten. Im Model 3 oder Model Y, wer weiß.
Also was ich dir sagen kann, das Model Y hat eine deutliche Sitzerhöhung gegenüber dem Model 3. Die Sitze sind dort bestimmt 10 Zentimeter höher. Also ich sag mal, diese ganze Unterkonstruktion, wo die Batterie drin sitzt, ist ja die gleiche. Also zumindest bei dem, was wir damals in diesen Prototypen auch gesehen haben oder diesen ersten Importen. Hm. So, und dann wird dort einfach bloß ein Gestell oben drauf gesetzt, wo dann der gleiche Sitz wie im Model 3 halt oben drauf gebaut wird. Und das sind tatsächlich so um die 10 Zentimeter, die man dort oben drauf setzt. Ja. Das heißt, du sitzt per se schon viel höher über der Batterie in dem Auto und hast damit das Problem hinten gerade, was Model 3 Leute nicht haben, oder was Model 3 Leute haben, dass du dir mit den Knien quasi die Ohren zuhalten kannst. Das hast du im Model Y auf jeden Fall nicht.
Und ja. Model 3, das Knieproblem im Model 3 ist ja noch ein Witz gegen das Model S. Ja. Da sitzt man ja noch näher am Boden.
Ja, kommt natürlich auch daher, dass das Model S ja auch noch mal flacher ist als das Model 3.
Ja, geil, flach. Dazu. Ja. Das ist der Preis, den man dann zahlt. Ne? Aber wenn man flach und breit mag, muss man halt mit angewinkelten Beinen hinten sitzen. Mhm. Solange die Kinder jung genug sind, ist es nicht so schlimm.
Ja. Dafür ist hinten das Auto immer am leisesten.
Ja.
Also.
Für den, der da sitzt und sich mit den Knien die Ohren zuhält, meinst du?
Ja, genau.
Nee, aber ist auf jeden Fall leise. Wir haben heute wieder den Winterreifen-Abrollgeräusch-Soundvergleich gehabt, Marcel und ich.
Ah. Ja, also. Wir sind losgefahren geil. Zum Supercharger und ich habe drin gedacht, oh, wie schön leise dieses Auto ist. Und genau das Gegenteil habe ich vorhin gehört, als bei mir, hey, was ist denn hier so laut? Sind das deine Reifen oder was? Das gibt's doch
nicht. Es klang so, als hätte zufällig einer irgendwie einen Schlitten hinten dran gehängt. Und wir sind damit über die Straße gefahren. So, also was für ein Lärm ist da los? Dieser wow. Model 3 ist das nicht, das ist nichts.
Also es war nicht wirklich schlimm, aber gut, ich habe ja jetzt, Tesla Markus hat ja über seine Werkstatt dort, ich weiß leider nicht, wie die heißt, das merke ich mir nie, auch wieder ein neues Video veröffentlicht, wo sie in einem 2020er Model 3, also mein Nachfolger, aber vom Facelift dem Vorgänger, die doppelverglasten Frontscheiben eingebaut haben. So, und die haben einfach mal probiert, ob das funktioniert. Und tatsächlich, die kann man einfach einsetzen. Tesla gibt normalerweise zu diesen Scheiben einen verstärkten Motor mit dazu, weil die Scheiben natürlich deutlich schwerer sind. Die haben es aber einfach mal probiert, die Scheibe einzubauen und den alten Motor drin zu lassen. Und die Scheibe geht ganz normal hoch und runter. Einklemmschutz und sowas funktioniert auch alles problemlos. Wo man natürlich ein Problem haben könnte auf Dauer, weiß man nicht, wie die Motoren das aushalten, ob die dann vielleicht irgendwann durchbrennen, ob man nicht doch vielleicht die stärkeren Motoren nehmen kann oder sollte. Zumal, wenn man dann solche Änderungen vornimmt, erlischt ja sowieso die Garantie für das Originalteil. Von daher, der Einbau funktioniert, die Scheiben schließen auch ganz normal mit allem drum und dran. An der Stelle würde das Model 3 oder ein älteres Model 3 auch leiser werden. Die Frage ist, macht man es nicht? Wie teuer ist das? Weiß ich nicht. Muss ich mal nachfragen. Klingt auf jeden Fall interessant. Hm.
Tja.
Als noch ein Punkt für die Individualisierung.
Als Zoe-Fahrer kann ich natürlich nur sagen, alles, was ihr fahrt, ist deutlich leiser als das, was ich kenne, von dem her. Aber viel leiser ist immer viel gut von. Deswegen.
Das halte ich für ein Gerücht. Also die neue Zoe ist leiser als das Model 3.
Ja, das stimmt.
Ja, die Teslas sind jetzt eigentlich nicht für besondere Leisigkeit bekannt. Leisigkeit ist der Fachausdruck, wenn es um Lautigkeit geht.
Mhm. Wisst ihr, was gar nicht mal so leise ist?
Erzähl.
Ein Rex.
Ein Rex. Ja.
Du meinst jetzt dieses komische fressende Vieh mit den langen Zähnen und kurzen Armen, oder?
Der Tyrannosaurus Rex damals.
Ja, der war soll ganz komisch laut. Geklungen haben. Also wenn man den Zeichentrickfilm glauben kann, dann macht der komisch. Ja, die Kinder haben immer in einem Land vor unserer Zeit geguckt und da klingen die ganz furchterregend. Mit ihren kleinen Ärmchen sehen sie niedlich aus, aber dann stellt sich raus, schön aufpassen, die sind nicht cool, die Dudes. Ja, aber worauf Julien raus will, ist natürlich nicht der Tyrannosaurus Rex, sondern
och Mann.
Der Range Extender Rex, den Marcel irgendwie hier in diese Sendungsnotizen hat sich einschleichen lassen. Und zwar nicht den aus dem i3 bekannten Rex, nachdem irgendwie auch kein Hahn mehr kräht, weil alle gemerkt haben, eigentlich braucht man das überhaupt nicht, sondern bei Nissan hat man sich überlegt, oh, das ist doch eine geile Idee, hier ein kleiner Verbrenner, so Benziner, der kann dann den Akku laden, wenn der leer ist, das ist doch eine super Idee, oder?
Ja gut, die Idee selber ist ja nicht neu, sondern die Japaner haben ja mit dem Nissan Note e-Power ja damals schon einen ich nenne es mal Plug-in-Hybriden oder einen Hybriden auf den Markt gebracht, der die Fahrdynamik eines E-Autos haben soll, weil der E-Antrieb, also der Antrieb selber ist rein elektrisch und du hast zusätzlich dann einen kleinen Verbrennungsmotor drin, der dann eigentlich dafür da ist, nur den Strom zu erzeugen. Also man hat halt kein Getriebe, keine Verbindung zum Antriebsstrang an sich. Das heißt, man braucht natürlich auch diese ganzen Zwischenteile dafür nicht. Und der Motor erzeugt auf seiner Kurbelwelle, ich sag mal, mit Generatoren, einem oder zwei, je nachdem, wie viel da Platz haben, dann den Strom. Mhm. Jetzt ist es natürlich, wir haben ja den Ford Transit Custom mal gefahren, der funktioniert ja ähnlich. Mhm. Hat ja auch einen 100 Kilowatt Antrieb auf der Vorderachse gehabt mit einem 1,0 Liter Dreizylinder EcoBoost Motor, Benziner. Allerdings eine relativ große Batterie, ne, mit 15 Kilowattstunden, so dass man da auch schon, ich sag mal, weiterfahren kann. Und aus dem Note ist mir bekannt, dass dass die Batterie damals eigentlich relativ klein war und es wirklich nur für, ich sag mal, ein, zweimal großartig beschleunigen reichte und dann musste der Motor anspringen, um so mitzulaufen. Ja, und jetzt hier an der Stelle haben wir einen 140 Kilowatt E-Antrieb auf der Vorderachse, der dann ja aushilfsmäßig mit 115 Kilowatt 1,5 Liter Benziner notbefeuert wird. Also das heißt, der wird wahrscheinlich immer dann laufen, um die Batterie so weit voll zu machen, dass die Power da ist, wenn sie gebraucht wird. Der Wagen soll jetzt ab Januar 2022 auch zu uns kommen. Nissan hat ja vorher gesagt, Europa ist vielleicht nicht so ein interessanter Markt dafür. Aber wenn man das Ding in den Quatschei reinmacht, in den Qashqai, also ein wohl sehr gut verkauftes SUV hierzulande, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, noch an ein paar Kunden ranzukommen. Von daher, ja, wir wollen halt auch mal über Hybride reden, ne? Sie sind ja da. Sie sind ja da und er fährt ja rein elektrisch.
Jetzt mal Hand aufs Herz.
Bis er wieder Strom braucht.
Braucht so ein Auto in der Form bei uns?
Also meiner Meinung nach nicht. Man kann diese Nachricht ja super nutzen, um allen nochmal kurz zu erklären. Mhm. Das ist der dreckigste Strom, den du haben kannst und deswegen willst du den auch nicht.
Ja, aber gleichzeitig sei es auch gesagt, das ist die sauberste Form eines Plug-in-Hybriden, die es gibt.
Ja. Das gibt einem zu denken.
Ja. Also ich habe ja lange Zeit in Ghana gelebt und für so einen Markt, für so ein Land kann ich mir so ein Auto gut vorstellen. Aber bei uns in Europa in Amerika oder Nissan, wenn ich mich nicht irre, ist aus Japan, richtig? Ja. Dann so, ich sag mal, wirklich hochindustrialisierte Märkte, wo wirklich die Ladesäulen aus dem Boden schießen.
Hm. Können zumindest.
Genau, können. Es gibt das Potenzial dafür, dass sie schießen aus dem Boden und man dann auch laden kann. Schwierig. Für andere Märkte vielleicht interessant.
Du meinst damit jetzt mit diesen vielen Ladesäulen und so weiter, so hochindustrialisierte erste Weltländer wie zum Beispiel Frankreich auch, oder?
Die sind doch, was?
Genau, ja. Was?
Ich wollte überleiten zum nächsten Thema. Ganz ja. Elegant, galant, eloquent.
Très élégant, ja genau. Ja, ich habe gedacht, wenn ich schon mal als Franzose jetzt hier dabei bin, weil ich, das ist ja der Vorteil, wenn man zwei Nationalitäten hat, dass man sich immer dann aussucht, was man ist, wenn es gerade passt, wie es ist. wir mal den Blick auf die andere Seite des Rheins werfen, also nicht hier in Köln, weil da ist der Dom und außer wir machen jetzt den Clean Religion Podcast, dann ist das wenig interessant, sondern wir gucken nach Frankreich, also richtig weit über den Rhein und ich sage jetzt mal ganz plakativ, da gibt es viel Baguette, aber wenig Ladesäulen. Ja? Und ja, ich darf das sagen, weil ich jetzt gerade Franzose bin in diesem Moment, wenn ich das sage.
Also wäre das politisch inkorrekt, wenn ich das sagen würde, oder was?
Nein, das ist jetzt einfach nur...
Okay, alles Nee, ich, genau, man muss ja fragen, ja, vielleicht darf nicht jeder einfach öffentlich über Baguette reden. Kann ja sein, ich weiß es nicht.
Sonst kommt die Baguette-Mafia und sagt, hi Mama.
Ja, genau. Was sagen die? Hi Mama.
Hi Mama. Ein Moment.
Passt schon, nur Spaß.
Genau, ja. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir anzugucken, das war tatsächlich jetzt im Herbst, wie die Ladesäulensituation in Frankreich so ist.
Ja, den Spaß macht man sich auch nur, wenn man Franzose ist, glaube ich, ne?
Ja, das tatsächlich, glaube ich, hätten das auch noch andere Nationalitäten gemacht, wenn sie planen, nach Frankreich in den Urlaub zu fahren. Ah. Was dann bei mir aufgrund, naja, aktueller Umstände dann doch Italien geworden ist, aber daher der Grund. Und dann ist mir aufgefallen, als ich auf Frankreich geguckt habe, bei einer Karte, da gibt es kaum Ladesäulen. Und ich muss sagen, ich war bis jetzt tatsächlich auch noch nie in Frankreich mit einem E-Auto, also dass ich dort laden musste. Es hat immer quasi mit dem Akku auch wieder zurückgepasst über die Grenze. Mhm. Aber es gibt dort extrem wenige Ladesäulen und da gibt es wirklich einen Grund für. Und zwar gab es in Frankreich ein Infrastrukturprojekt, das Corridor hieß, also Dor mit zwei O, was ein französisches Wort ist, was für Frankreich schon mal sehr verwunderlich ist. Aber letzten Endes dieses Projekt hatte zum Ziel, dass Frankreich mit Ladesäulen ja so zumindest einen Grundbedarf decken kann, dass man von A nach B kommt durchs ganze Land. Jetzt ist es aber so gewesen, dass Anfang 2020 189 von 217 Ladesäulen, also in Klammern eigentlich alle, abgeschaltet worden sind. Und warum? Weil es einen sicherheitsrelevanten Fehler gab bei dem einen Ladesäulentyp oder bei dem zwei Ladesäulentyp, die bei diesem Projekt aufgestellt worden sind. Und zwar über Nacht. Die sind einfach abgeschaltet worden. Und das muss man sich mal vorstellen. Stell mal hier NBW, Ionity oder so sagen, Mist, unsere Lader, da ist leider was Sicherheitsrelevantes, alles weg. Dann guckst du aber auch blöd, ja. Und das hat jetzt wirklich dazu geführt, dass seither Frankreich fürs E-Auto-Infrastruktur recht schlecht dastand. Und Frankreich hat zwar viele 22 Kilowatt Ladepunkte und 43 Kilowatt Ladepunkte wegen der Zoe, ne, kommt ja aus diesem Markt. Die sind noch vorhanden, aber was HPCs angeht und für Autobahnen ist das wirklich recht schlecht gewesen. Man muss jetzt fairerweise sagen, das Netzkorridor war vorher auch qualitativ nicht besonders hochwertig. Das hatte so E-Off-Tendenzen, sag ich mal.
E-Off? Aber,
sorry. Also der Betreiber ist Électricité de France, also die französische Stromgesellschaft gewesen. Jetzt hat Ionity im Dezember 2020 bis dahin wirklich viel auch in Frankreich installiert. Es ist jetzt wieder besser geworden, aber unterm Strich muss man sagen, es ist echt immer noch schlecht. Ja. Warum erzähle ich das Ganze? Nicht nur, weil ich eben auch eine französische Hälfte in mir schlummern habe, sondern auch, weil es vielleicht ganz interessant ist, sich mal anzugucken, wie zwei Länder, die beide Automobilindustrie haben, die recht ähnlich sind vom Wirtschaftlichen, die recht ähnlich sind vom Kulturellen, die recht ähnlich sind eben auch von der geografischen, politischen Lage, wie sich das dort verhält und vergleicht eben, was Ladeinfrastruktur angeht. Und es gab durch einen beigeordneten Minister, also letzten Endes ein Politiker in Frankreich, fürs Verkehrsministerium, Jean-Baptiste Djebari heißt dieser Mann, und der hat einen Plan verkündet, dass jetzt bis 2021, bis 2022, also in dem Zeitraum bis dahin, HPC-Standorte im ganzen Land mit mindestens 4x150 Kilowatt an Raststätten, Autobahnen, Nationalstraßen und Ladehubs in Städten, Bahnhöfen und Flughäfen aufgestellt werden und bis Ende diesen Jahres, 2021, 100.000 Ladepunkte
100.000.
Im Land installiert sind. Also das inkludiert natürlich alles. Ja? Und der Staat übernimmt dafür 40% der Installationskosten. Also da wird jetzt richtig gebuttert aufs Baguette, um mal bei dem Business zu bleiben.
Gut dabei die Fische, ne? Dachte ich, aber gut.
Genau. aber ich finde das halt, ist es bitter nötig, leider, aufgrund eben dieses gescheiterten Korridorprojekts. Ich finde das halt ganz interessant, weil in Deutschland gibt es ja dieses Projekt mit den 1000 Schnellladeparks, die in einem bestimmten Zeitraum jetzt aufgestellt werden. Und was mich eigentlich immer interessiert hat, ist, wie verhält sich das in anderen europäischen Ländern, in anderen Ländern, wo E-Mobilität auch zunimmt, im ähnlichen, mit der ähnlichen Intensität wie in Deutschland. Also nur zur Einordnung, wir hatten ja 7% Gesamt-E-Auto-Anteil in Deutschland im Jahr 2020. Das war in Frankreich genauso, auch 7%. Und wie fährt dort die Ladeinfrastruktur hoch? Und ich meine, 100.000 Ladepunkte bis Ende 2021 und bis Ende 2022, wenn man den Zeitraum mal bis zum Maximalen fasst, soll im ganzen Land, überall dort an Raststätten, Autobahnen, Nationalstraßen und Bahnhöfen, wie ich das eben gesagt hatte, 4x150 kW sein. Und das ist auch cool. Ja? Also da passiert echt was. Und ich finde das ganz interessant, dass das in Frankreich jetzt anscheinend auch erkannt wurde, dass es blöd ist, wenn man eine Infrastruktur hat, die da ist, dann weg ist, dann nichts ist. Aber jetzt macht man es richtig.
Ja, was sagt man dazu? Vielleicht haben sie einiges gelernt aus der ersten Runde und machen das jetzt in der zweiten Runde besser. Kann ja sein.
Ja, letzten Endes, très bien und merci beaucoup. Ne? Also so muss es sein. ich bin mal gespannt, ob der Zeitplan haltbar ist. Wenn ich mich nicht irre, ist das bei dem Flächenland Frankreich natürlich nochmal einen Ticken wichtiger, dass du mehr Ladesäulen hast als in Deutschland im Verhältnis zur Bevölkerung, gerade was entlang der Autobahnen angeht. Mhm. Es ist aktuell, wenn du keinen Tesla fährst, nicht ganz einfach von Deutschland nach zum Beispiel Spanien zu fahren. Ja? Da ist irgendwann, hört das, wenn du außerhalb der touristischen Gebiete bist in Frankreich, ganz schnell auf. Also außer Ionity.
Ich glaube, die haben einfach zu wenige Leute, die mit so fetten Karren dahin fahren, um den Beton dahin zu schaffen. Ne? Also diese Micha, die Micha, die so fette Kübelautos fahren, ne? Die Beton-Micha.
Von daher. Halt meisterhafte Überleitung.
Ja, worauf wollen wir hinaus? Also ja, erstmal vielen Dank an einen Hörer von, der uns per Twitter auf den Betonmischer aufmerksam gemacht hat. Ne? Also wir kennen ja die ganzen Fahrzeuge. In einer der letzten Sendungen haben wir über Futurikum gesprochen.
Dem heißt übrigens Michael, der Hörer.
Echt? Nein, echt? Ja. Hallo, Michael. Ich hoffe, er fährt keinen Betonmischer. Nicht, dass er dann ständig auch so genannt wird.
Um Gottes Willen.
Und von daher, Futurikum hat natürlich gezeigt, dass sie mit ihrer Plattform die unterschiedlichsten Nutzfahrzeuge aufbauen können. Ja, dazu gehörten ja schon einerseits die Zugmaschinen, jetzt die neuen, dann nachher diese 18-Tonner, also ich sag mal ganz normale Koffertransporter, beziehungsweise Kehrmaschinen. Kehrmaschinen und Müllfahrzeuge. Und Müllfahrzeug hat einen Aufbau, der betrieben werden muss, und so ein Betonmischer hat natürlich auch seine Trommel hinten drauf, die bewegt werden muss. Von daher, warum das nicht auch alles elektrisch machen? Vor allem die Fahrzeuge, die fahren ja wirklich nur vom, ich sag mal, Betonwerk zur Baustelle. Wenn sie Glück haben, haben sie da ein bisschen Baustrom und können entweder weiter machen oder also den Strom dort
Sicherheit.
Nutzen.
Also da ist doch immer irgendwo eine Dose, wo man sich hinhängen kann.
Oder wenn man jetzt ja auch sieht, wie viel Kilowattstunden in so einem Fahrzeug untergebracht werden kann, da denke ich mal auch schon, dass man da eine ganze Menge Zeit mit Betonmischen verbringen kann, ohne jetzt nur hinzufahren. Von daher, noch ein Fahrzeug, noch ein Nutzfahrzeug an der Stelle, die man da ja entsprechend umbaut.
Das ist halt einfach echt cool, ne? Da diese Plattform zu haben und vorne die Maschine ist immer dieselbe und hinten drauf ist einfach immer alles anders. Das ist wahrscheinlich einfach klassisch so im LKW-Bau, dass man das so machen kann, aber es macht halt kein anderer elektrisch. Deswegen großer Futurikum-Fan. Ich finde die cool. Mhm. Müssen die alle mal fahren. Ich muss die entsprechenden Führerscheine noch machen. Deswegen haben wir das noch nicht gemacht.
Nur daran liegt's. Futurikum kommt da schon jeden Tag bei dir vorbei mit 3 Trucks und fragt, ob du den Führerschein schon gemacht hast und musst ihn mal wieder wegschicken. Ne?
Ja, genau. Der eine kommt mit Müllwagen, nimmt den Müll gleich mit und so. Also lohnt sich schon.
Ja. Und der Letzte, der kommt natürlich vorbei und fragt nach Ladung, ne? Nur ist der wahrscheinlich nicht so schnell weg wie der eine hier mit seinen 72 Minuten.
Tja.
Ja, von wem kam das Ding? Julien.
Ja.
Erzähl mal mehr.
Genau, also vermutlich auch ein Futurikum E-Truck. Ist nicht ganz gesichert. Also worüber wir hier reden, ist eine Ladesession, die fotografiert ist bei Ionity. Und nur mal so aus Interesse, was war bis jetzt eure krasseste HPC-Ladung? Was habt ihr da mal geladen? Wahrscheinlich so 50 Kilowattstunden in x Minuten. Vielleicht 20 Minuten. Ja, irgendwie sowas. Ne? Und wenn ich euch jetzt sage, auf dem Bild war in 72 Minuten 419 Kilowattstunden geladen. Dann nur mal so als Rechenbeispiel, das bedeutet ein Schnitt von 349 kW.
Also 0,16667, genau.
Ja. Mhm. Diese Ladesession hat 72 Minuten, also eine Stunde, 12 Minuten konstant 349 kW geladen.
Wahnsinn.
Natürlich 800 Volt System. Brutal. Als Nerd von Technik finde ich sowas total cool. Was die Ladegeschwindigkeit angeht für einen Truck, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das zum Verbrauch gerechnet dann mit in schneller Ladung dann auch übertragbar ist. Aber was es letzten Endes zeigt, ist, dass dieser Standard, den man da hat mit 800 Volt, mit den flüssigkeitsgekühlten Kabeln, mit dem CCS-Plug, dass das auch wirklich das hergibt, was es verspricht mit 350 kW und zwar nicht nur für einen kleinen Peak, sondern 72 Minuten lang. Und das hätte ich nicht gedacht. Das ist echt krass.
Na gut, da haben sie halt erst hinterher festgestellt, dass sie vergessen haben, irgendwas ins Batteriemanagementsystem zu schreiben. Das konnte halt nur an und aus.
Gut, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir reden hier von wahrscheinlich auch einem 350 Kilowattstunden Akku oder irgendwie was in der Richtung. Ne?
Also noch mehr, der hatte ja 420 oder 419 Kilowattstunden geladen.
Ja, ja, klar. Aber wenn man da jetzt mal schaut, dass mit 340 oder 350 Kilowatt ja noch nicht mal 1C erreicht ist, ne? Also die Batterie selber, die wird sich wahrscheinlich eher, ach ja, es wird warm, aber so richtig gestresst bin ich jetzt nicht.
Angenehm warm.
Ja, genau. Hast du denn eigentlich gesehen, du hast auch ein Foto dazu gehabt, ne? Hat man da eigentlich gesehen, mit wie viel Kabel das Ding angeschlossen ist?
Mit einem einzigen.
Mit einem einzigen?
Ja.
Da kann ja gar nichts rüberkommen. Das ist ja, da geht ja gar nichts, ne? Also, dann macht man doch am besten gleich sowas wie in Bangkok, ne? Da gibt's ja so eine elektrische Fähre. Mein Smart Ferry. So, und mein steht für Mission No Emission. Also nicht, dass da irgendwie was abgebaut wird an der Stelle. Diese Fähre, auf die bin ich aufmerksam geworden in einem Video von Now You Know. Die haben dort mal schnell in die Future geblickt. Und da kam halt eine Fähre mit 800 Kilowattstunden Akku ja über die See daher, welche 235 Passagiere transportieren kann mit etwa 11 Knoten Reisegeschwindigkeit. Das sind 20,4 Stundenkilometer. Klingt jetzt nicht so schnell, aber auf dem Wasser ist es das offensichtlich. Und was ich am lustigsten fand an der Stelle, ist, wie das Ding geladen wird. Ja, mit CCS. Ne? Aber jetzt versuch mal 800 Kilowattstunden mit CCS zu laden. Zumindest so, dass es in 15 bis 20 Minuten voll ist. Ja, was haben die gemacht? Mhm. Ja, die haben einfach an der einen Seite zwei große, ich sag mal, Klappen abgemacht und unter einer haben sich 13 CCS-Plugs verborgen. Und dann haben sie den Typen gezeigt, der dort die Kabel reingesteckt hat, ne? Also, ja. Und dann war noch so ein Witz von den beiden. Ich weiß jetzt nicht, ob Zach oder Jesse das gesagt haben, aber die meinten dann bloß, während der die ganzen Stecker reinsteckt, darf er mit dem ersten zum Abstecken wieder anfangen, nachdem er den letzten eingesteckt hat, weil es einfach so lange dauert. Ja, also 800 Kilowattstunden nachladen in 15 bis 20 Minuten per 26 CCS-Plugs. Geil Geschichte.
Halt auch ridiculous viel.
Es sieht halt auch total geil aus irgendwie. Ne? Man darf das nicht unterschätzen. Verlinken wir euch natürlich gerne das Video dazu. Und da sind halt so ein paar Bilder in diesem Video. Ich nehme an, das ist ein Werbevideo von der Reederei, die das Ding baut, diese Mein Smart Ferry. Und da ist eine Einstellung, wo man irgendwie dann auf den Hafen schaut und da steht eine Armada von Schnellladern, an die das Schiff dann andockt. Und im nächsten Bild ist dann eben diese Szene, wo der Herr irgendwie dann zweimal 13 CSS-Stecker nebeneinander, beziehungsweise übereinander. CCS, ich sag's immer falsch, warum zum Teufel? Dann bin geprägt von alten Zeiten. Und dann irgendwie zoomt das so raus und du siehst diese 26 Stecker und die ganzen Kabel, die zu dieser Armada von Schneller dann rübergehen. Das ist einfach super crazy, wie das aussieht. Das ist echt witzig. Und eigentlich wäre auch ein guter Kandidat für die Kuriositäten-Ecke gewesen. Mhm. Haben wir aber nicht gemacht. Nicht, dass es am Ende scheitert und wir darüber nicht reden können.
Genau, weil es ist ja keine Kuriosität, weil es ist ja in der Nussschalen-Ecke, weil es ein Boot ist.
Ich hab's da drauf gemacht.
Ja, genau.
Genau das. Ja. Genau das. Ja, mehr gibt's dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ne? Also wenn in Köln über den Rhein das Ding schippert, dann fahre ich extra da hoch, einfach nur um damit zu fahren.
Ja, das sind dann übrigens auch alle Lademöglichkeiten, die es in Köln gibt, die dann
genau. Jetzt mal kurz eine Stunde nicht laden, die Fähre braucht die Ladesäulen. Sorry.
Na komm, sind nur 15 bis 20 Minuten, das geht ja.
Ja, das geht.
Ich finde, da kann man auch mal zurückstecken.
Wieder zurück in den HPC stecken dann.
Genau. Ich habe gerade in dem Video gesehen, die haben dort auch ein bisschen zurückgesteckt, weil die letzten beiden CCS-Plugs, die waren gar nicht belegt. Ja, da haben wahrscheinlich schon zwei Autos geladen.
Geil. So genau habe ich mir das gar nicht angeguckt. Ich war overwhelmed von der Anzahl von Sachen irgendwie. Das ist so wie, wenn ich einkaufen gehe in einen Klamottenladen. Da gehe ich so rein und ich sehe die ersten zwei, drei Teile, die kann ich differenziert wahrnehmen und der Rest verschwimmt einfach komplett. Deswegen kann man mit mir nicht gut Klamotten einkaufen gehen.
Jetzt stell dir mal den Job des Menschen vor, wenn sich diese Technologie durchsetzt und dann bist du da in so einem Hafen und es legt alle 5 Minuten ein Schiff an. Das dauern irgendwie so CCS-Stecker irgendwo reinstecken und wenn dann 3, 4 gleichzeitig ankommen, musst du auf einmal dann 75 Stecker reintun.
Respekt.
Ja, aber womöglich gibt es Potenzial zur Automatisierung an der Stelle, denn so Stecker in Ladeports von Autos stecken hat man ja schon immer überlegt, ob man da nicht einen Roboter für nehmen kann. Ich glaube, bei den Fähren sind wir dann an der, haben wir die Grenze erreicht, wo es dann auch sinnvoll ist langsam, dass einfach eine Maschine die ganzen Dinger da reinfährt. Das macht schon Sinn. Immer so 13 auf einmal oder so.
Ja, ich stelle mir zum Beispiel dann sowas auch vor, eher wie bei den Bussen, dass man hier Pantoman beauftragt, der dann mal schnell mit seinem Cape da drüber fliegt und dann so ein, ja, weiß ich nicht, ein Kilovolt System da anstöpselt. Ne? Dann brauchst du halt nämlich nicht diese kleinen, weiß ich nicht, was sind das hier, 400 Volt Systeme da benutzen, sondern gehst du halt mit
Kalizien.
Gehst du halt mit hoher Spannung und dünnen Kabeln ran. Ne? Haben wir ja heute auch Philipp kennengelernt, ne? Der V3 Supercharger hat schon wirklich ein wahnsinnig kleines, dünnes Kabel für die Leistung, die da nachher durchgehen soll.
Krass,
ja. Von daher, vielleicht gibt's ja hier so Fähre mit Pantographen, ist doch auch was, oder?
Panto Man, the greatest hero of the world. Ich habe schon den Song.
In Norwegen gibt es tatsächlich eine Fähre, die das macht schon.
Ja.
Also was? Seitlicher Panto.
Ach so, die da so andockt.
Genau.
So ein bisschen wie, wenn man nach Norderney fährt und dort in den Hafen einläuft, wo dann die Autofähre sich am Kai anlehnt, um die Kurve zu fahren. Das fand ich sehr witzig. Ja,
das war auch sehr spannend.
Ich stand da irgendwie und guck da so runter und da ist dieser riesige Klotz irgendwie, der da im Wasser steht. Und ich denke mir so, ja, wird er jetzt wahrscheinlich langsam in die andere Richtung lenken, denn sonst treffen wir, ups. Dann triffst du das Ding und dann schlägt der hart ein und gibt nochmal ein bisschen Schub und dann dreht sich das Ding quasi auf der Stelle. Für Leute, die häufiger mit Schiffen fahren, war das wahrscheinlich nicht so das Erlebnis, aber ich habe kurz gestaunt.
Ich fand das auch sehr kurios.
Auf jeden.
Was denn noch kurios?
Wow, also wir haben ja in der Pre-Show ein bisschen Mühe gehabt, das auseinander zu klamüsern und vielleicht ein bisschen zu dezimieren, weil wir ja 4 Vorschläge hatten für die Kuriositäten-Ecke dieses Mal und wir haben einfach 3 behalten. Slack hat gesagt, die sind meistens gut, nehmt doch alle. Und dann haben wir zumindest 3/4 haben wir einfach behalten. Und ich würde gerne mit der ersten vielleicht nochmal kurz zurückblenden zur CES, denn auf der CES wird ja Consumer Electronics Kram vorgestellt. Und Autos und andere Sachen. Aber der Tenor, was diese Sachen alle gemeinsam haben, ist ja eine gewisse Hightech-elektronische Nutzlosigkeit. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner bei dem, was da so gezeigt wird. Ja? Der Gipfel der bescheuerten Nutzlosigkeit war nach meinem Erachten der Carcopter. Ja? Das französische Start-up, sagt man ja in Frankreich.
Start-up.
Heißt das dann Maca oder Marza oder Maza oder Marcha oder wie würde man das aussprechen? M-A-C-A ist eine Abkürzung, aber ich sag mal Maca.
Ja, die haben jetzt da. Besser gar nichts, ich weiß es nicht.
Die haben da das Konzept eines mit Wasserstoff betriebenen Rennflugautos vorgestellt. Ja, sie wollen so eine Art Formel 1 mit fliegenden Wasserstoffraketenautos irgendwie etablieren.
Formel E, ja, bitte.
Bitte?
Formel E.
Ja, von mir aus dann das.
Formel R.
Formel R, genau. Ja, die Idee dahinter ist halt, dass man irgendwie mehr Innovation und auch Geld aus dem Renngeschäft in diesen eVTOL-Markt bringt. Ja, diese selbstständigen Flugmaschinchen, die nicht so groß sind und Leute von A nach B schippern. Oder dass man groß was tun muss. Ne? H2-Tanks drin, Brennstoffzellen drin, 635 kW Elektromotoren und dann soll das Ding über Rennstrecken fliegen, also so bodennah, wie hier in Star Wars diese Dinger, die fliegen so übers Wasser und dann macht das Wasser so Gischt und so weiter. So muss man sich vorstellen, mit Geschwindigkeiten bis zu 246 km/h. Und dann habe ich natürlich mit großen Augen mir dieses Produktwerbevideo angeguckt und es hat dramatische Musik und so die Spec Eckdaten und Faszination irgendwie so flache Überflüge über schon bestehende Rennstrecken und enge Kurven und starke Beschleunigungen und so. Du siehst aber nichts von diesem Flugzeug. Und dann zoomt das am Schluss so raus und dann siehst du ein Rendering von diesem Ding, das aussieht, als hätte einer so ein Star Wars Teil genommen und ihm ein Renndesign verpasst. Und das ist dann diese Produktvorstellung gewesen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist dermaßen bescheuert. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Also wenn ihr euch dieses Video angeguckt habt, und dann nicht hinterher Kopfschütteln sagt, um Gottes Willen, ich habe die komplette Zeit mit diesem Video jetzt einfach meine Lebenszeit vergeudet, Deluxe, wie der Franzose sagen würde, dann weiß ich nicht, wie ich euch noch helfen soll. Und also mich hat das komplett verstört hinterlassen. So einen Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Das wirkt echt wie so die Idee aus einem Computerspiel.
Ja. Ja. Podracer, genau, so heißen sie.
Podracer, genau.
Ich kam nicht drauf, die ganze Zeit. Mein Kopf war ausreichend leer gefegt von den Bildern, die ich im Kopf hatte, von dieser leeren Rennstrecke, über die ihnen einfach nichts geflogen ist die ganze Zeit in dem Video. Super dumm.
Was mir manchmal so ein bisschen den Kopf leer fegt, ist auch so ein bisschen Schärfe. Also ich mag nicht so ganz scharfe Essen. Also schon ein bisschen scharf, aber es darf halt nicht so scharf sein.
Dass also der Sport halt, ist heute also auf jeden Fall eine Überleitung an allem aufzuhängen, was irgendwie geht, ne?
Ja, auf jeden Fall kann man hier die Schärfe auch mit Technologie verbinden. Und zwar zweite Kuriosität. Die Effizienz von Solarzellen mittels Chili nach oben zu treiben. Ne? Also Chilischoten oder einen Wirkstoff da drin, dieses Capsaicin oder wie das heißt, soll Solaranlagen effizienter machen. Und zwar hat man da ja dieses diesen Wirkstoff damit eingebracht und die Effizienz um ja knapp 2%, also von 19 auf 21,8% erhöhen können.
Wow.
Ja, das also ist schon eine ganze Menge, ne? Und fand ich ziemlich interessant. Ja, ich sag mal, über was man nachdenkt oder wie kommt man da drauf? Ähnlich wie Kohle, Coca-Cola entstanden ist, ne? Ich weiß es nicht. Dass man sowas ausprobiert, um Solarzellen effizienter zu machen. Das ist krass. Also fand ich genial.
Aber Marcel, stell bevor jetzt mal rein. Die Leute, die jetzt gerade zuhören oder das jetzt hier hören, jetzt in den Supermarkt rennen und sich Chilischoten kaufen, wenn sie eine Solaranlage auf dem Dach haben.
Ganz so einfach ist es nicht.
Sagen wir vielleicht auch einfach mal, dass das nicht geht, wenn man die da oben drauflegt, ja? Also,
in dem Moment wird wahrscheinlich die Stromausbeute eher verschlechtert, weil
ja, deutlich,
das wissen
ja
viele nicht, aber auch Chilis machen Schatten.
Ja, genau.
Ja, also tun Sie dies nicht.
Bitte nicht zu Hause nachmachen.
Tja.
Ja, ansonsten, was man gerade derzeit vielleicht zu Hause ganz gut nachmachen kann, wenn man ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung hat, ist das, was wir zum Ausklang hier in der Kuriositäten-Ecke noch verortet haben. Da hat nämlich jemand sein Model Y, wie es aussieht, genommen. Also für mich sieht es aus wie ein Y, es ist kein Dreier, ne? Schon ein Model Y. Könnte auch ein Model 3 sein. Sieht aber so klumpig aus, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ist ein Model Y. Und da hat er dann, oder sie, ich weiß es nicht, auf die Anhängerkupplung so eine Schneeschaufel, also so ein Schneeschieber letzten Endes, wie beim Schneeflug, hinten drauf geschnallt und fährt dann jetzt einfach munter rückwärts aus der Einfahrt raus und schiebt dann vor dem Auto den ganzen Schnee weg. Das finde ich schon auch eine gute Idee. Das hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Ich habe nicht mal eine Anhängerkupplung. Sieht einfach witzig aus. Ich mag ja, ich bin ja großer Fan von GIFs, weil sie mir einfach immer und immer und immer und immer wieder das zeigen, was ich gerne sehen möchte. Das gefällt mir gut.
Ja, nee, ist schon cool. Ich habe nicht mal ein Auto und ich habe nicht mal Schnee in Köln, aber ich will es auch haben.
Ja, gut, du kannst ja auch andere Sachen nach hinten wegschieben. Ne?
Ja, Passanten zum Beispiel.
Ja. Tatsächlich, Model Y. Ja, das Ding ist, sieht ziemlich hochgefahren aus.
Ja, sieht aus wie ein Y.
Ja, schiebt er einfach mal so weg. Dank Allradantrieb geht's natürlich auch gut. Von daher, ja, fand ich auch sehr toll.
Das können Sie zu Hause nachmachen.
Wahnsinn.
Ja. Was für Ideen. Ja, damit waren wir schon fast, ne? Also, waren wir ja schon fast am Ende jetzt der Sendung.
Nee, sind wir. Schade. Sind wir. Nicht waren wir, sind wir.
Ach, sind wir.
Ja, wir haben jetzt das Ende erreicht.
Ja, gut, dann möchte ich noch mal schnell das Wort ergreifen und mich wahnsinnig für die Community bedanken, weil es kann nur die Community sein, die ständig dafür sorgt, dass ich meine freien Kilometer vom Supercharger nicht wegkriege. Leute, wie verrückt seid ihr eigentlich? Von Dezember bis einschließlich heute 8 neue Leute, die sich einen Model 3 weiß ich SX bestellt haben. Also ich habe ja eigentlich die Hoffnung, dass ich es irgendwann mal schaffe, meine Kilometer runterzufahren, aber es geht einfach nicht. Ihr seid schuld. Trotzdem, vielen, vielen lieben Dank. Macht es gerne weiter.
Luxusproblem auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ihr seid krank, aber macht das weiter.
Auf eine gute Art und Weise.
Genau. Ich zeige so sehr gerne meine Dankbarkeit, weil, ich sag mal, großartig werden tun wir dafür nicht, aber man muss halt auch mal Danke sagen. Mhm. Und von daher, ja, viel Spaß mit euren neuen Fahrzeugen und ich hoffe, ihr habt damit so wenig Probleme wie ich.
Es macht übrigens voll Sinn, dass Marcel 6-mal so viele Referrals hat wie ich, denn er hat ja was davon. Ich habe sowieso Free Supercharging, ich kriege nichts dafür und ich habe immer noch keinen Roadster gewonnen oder irgendwas anderes, was man gerade gewinnen kann. Ich habe das auch alles sehr intransparent, aber das ist total fein, wenn ihr Marcels Code nehmt, damit er einfach bis an sein Lebensende den Strom am Supercharger nicht mehr bezahlen muss. Es ist schon fast soweit, viel fehlt nicht mehr.
Ja. Das kriege ich einfach nicht weg. Ich fahre ja nicht extra dahin.
Also. Ja, aber genau, deswegen eigentlich, ne? Weil da ticken wir ja beide ähnlich, bevor wir 18, 20 Kilometer hinfahren, da rumstehen und dann wieder zurückfahren, nur damit wir den Akku voll haben. Dafür ist uns halt auch irgendwie nicht langweilig genug. Und wenn man das dann mal umrechnet in die Zeit, die man selber vielleicht für sich veranschlagen würde, dann lohnt sich halt einfach nicht. Aber wenn man dann mal wieder unterwegs sein kann mit den Autos und über kurz oder lang wird das so sein, da bin ich sehr sicher, dann sieht das auch wieder anders aus. Und dann fährst du wieder zweimal die Woche nach Berlin oder so, was du halt so für Sachen machst. Oder ist mal hier ein Treffen oder dort eine Veranstaltung und dann wird es auch wieder ein bisschen weniger. Dann hast du so einen Referral mal schnell wieder weggefahren.
Ja, mein nächstes Ziel, wenn wir wieder reisen dürfen, ist ein Urlaub im Hafus. Ja, da will ich mir mal so schön die Seele baumeln lassen. Und da muss ich auch erstmal hinkommen. Es sind ja von hier auch fast 800 Kilometer. Von daher, da gehen ein paar Kilometer schon drauf.
Ja. Ist schon ein Eckchen. Mhm. Ja, ansonsten eine angenehm entspannte Sendung für meinen Geschmack. Ich hoffe, mit angemessener Themenvielfalt, sodass für jeden und jede was Schönes dabei gewesen ist. Und apropos dabei gewesen, Julia, schön, dass du dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht auch. War lustig, ja.
Ja, très bien, merci beaucoup.
Ja, das ist doch schön, dass der Franzose was Französisches beiträgt. Das freut mich auch.
Ja.
Also meine französische Hälfte. Die deutsche ist ein bisschen grimmig.
Ja, du kommst auf jeden Fall schizophrener her. Du kommst mir schizophrener vor als sonst irgendwie, weil du diese Halbiertheit deine innerliche so betonst heute. Aber das will schon irgendeinen Grund haben. Das werden wir irgendwann rausfinden. Vielleicht nicht mehr in dieser Sendung. Vielleicht aber auch in der Postshow, und wenn die euch interessiert, ebenso wie die Pre-Show, in der wir über zum Beispiel Funmove-Updates von Marcel gesprochen haben oder sehr länglich und auch in aller Tiefe und Breite über Clubhouse, was man da machen kann, wie das funktioniert, was die Scheiße eigentlich soll. Wenn ihr nicht wisst, was das ist und das wissen wollt, dann geht ihr zu patreon.com/cleanelectric und holt euch die Pre-Show und die Post-Show. Was in der passiert, weiß ich noch nicht, aber wird bestimmt auch einfach mega gut, wie das so sein soll. So muss das auch sein, wenn man was bezahlt, muss man was Cooles kriegen. Und ansonsten wisst ihr ja, wie es ist. Wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst Sternchen und Rezensionen überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Macht es gut, vielen Dank. Tschüss, Julien, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssi.
Thank you.